Frohes Sein und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. Spieltag 27 und es scheinen einige Vorentscheidungen gefallen zu sein. Zum Beispiel, wer nächstes Jahr in der Champions League spielen darf. Dortmund mit der 10. Niederlage in dieser Saison, also die Königsklasse in weite Ferne gerückt. Was bedeutet das für die Zukunft der Borussia? Momentan sitzen die Bosse zusammen und analysieren die Situation. Unser Mann ist auch vor Ort, Olli Müller, zu dem wir gleich dann direkt schalten. Dieser Mannschaft kann in der Bundesliga keiner das Wasser reichen. Die Bayern auf dem Weg zum 9. Meistertitel in Folge. Nicht glanzvoll, aber effektiv 1:0 Sieg in Leipzig. Und bei RB kann man nur eins sagen. Und dafür zahle ich auch gleich gerne ins Phrasenschwein ein. Wer keine Tore schießt, kann eben auch kein Spiel gewinnen. Gleiches gilt für den ersten FC Köln. Aus den letzten 7 Spielen haben sie nur 2 Punkte geholt. Gestern ein gutes Spiel, aber am Ende stehen sie wieder mit leeren Händen da und weiterhin sind sie in akuter Abstiegsgefahr. Er war Trainer dort 2019 und ist heute mein Gast. Arie Bayerlotzer, herzlich willkommen.
Dankeschön.
So, Mainz oder Köln? Ach, wer hat die besseren Karten?
7 Spiele stehen noch aus und es wird ganz, ganz spannend.
Gut, das fängt ja wunderbar an hier, ne? Mit diplomatischen Antworten. Der Mann vor mir lacht sich gerade kaputt. Er war auch mal Manager übrigens, unter anderem beim 1. FC Köln. Andreas Rettich. Andreas, herzlich willkommen. Er ist Mitglied der Chefredaktion hier bei Sport1. Dirk Seemann. Dirk, hallo. Auch der Chefreporter vom Kicker ist unser Gast. Carlo Wild. Carlo.
Hallo.
Ihr dürft ruhig laut und deutlich sprechen. Ja? Also keine Hemmungen hier. Ne? Das kommt wahrscheinlich gleich. Unser Sport1-Experte Marcel Reif. Hallo Marcel.
Hallo.
Was hast du eigentlich vor?
Bitte, heute?
Hast du eine Wette verloren?
Nee, das ist ein Feldversuch. Feldwaldwiesenversuch. Es gibt, die einen sagen so, die anderen sagen so, wir sammeln noch.
Marcel, wie immer, ne? Ja, wie immer auch an Ostern natürlich. Ne? Gibt es ein kleines, kühles Getränk, das Ganze. Wie immer alkoholfrei und... Wie immer, das hört sich immer so negativ an. Nein, ich freue mich, dass sie wieder da ist.
Laura,
hallo. Frohe Ostern wünsche ich dir.
Frohe Ostern natürlich auch von meiner Seite. Und die Frage der Woche, ganz einfach gestellt in dieser Woche, Marcel Reif mit oder ohne Bart? Stimmen Sie ab, sport1.de. Ne? Also ich habe schon für mit Bart gestimmt, das kann ich schon mal verraten. Nein, das ist natürlich nur ein kleiner Witz. Wir wollen auf den BVB schauen, das ist natürlich ein großes Thema gewesen. Thomas hat es eben schon angesprochen, nach der Niederlage gestern machen sich eben die Fans Sorgen, dass das wahrscheinlich nichts wird, zumindest in der kommenden Saison mit dem Thema Königsklasse. Deswegen dreht sich darum auch die richtige Frage der Woche. Champions League wohl weg, Ausverkauf droht. Wie schaut Dortmunds Zukunft aus? Sie können wie immer abstimmen unter sport1.de, haben mehrere Auswahlmöglichkeiten an diesem Sonntag für Sie. Da bin ich sehr gespannt, wie Ihre Meinung dazu ist. Sie können uns auch anrufen 01379 011 011, die Telefonnummer. Da geht es natürlich insbesondere um Erling Haaland. Da war ja eine kleine Europareise in dieser Woche, stand da an. Barcelona, Madrid, London, alles schöne Städte und auch schöne Fußballclubs. Also mal gucken, wo es ihn hinzieht und ob er tatsächlich noch bleibt oder nicht.
Und wie versprochen, danke Laura natürlich an dieser Stelle direkt nach Dortmund zu Oliver Müller. Guten Morgen, Olli. Ja, die Bosse sind vorgefahren.
Guten Morgen nach München.
Die Bosse sind vorgefahren, Olli. Ist da Schockstarre angesagt oder worum geht's?
Ist schon wieder weggefahren, Michael Zorc.
Okay, ja. Was sind deine Infos?
Ja, also vor anderthalb Stunden kam Hans-Joachim Watzke, kurze Zeit später dann Michael Zorc. Und ich meine, das ist ja logisch, dass es Gesprächsbedarf gibt nach der Niederlage gestern, die ja sehr wahrscheinlich schon das Ende für das wichtigste Saisonziel, die Champions League Qualifikation, bedeutet. Und es gab natürlich auch Gesprächsbedarf nach den Vorkommnissen der vergangenen Woche. Diese, ich nenne es mal, Europatournee von Erling Haaland, aber auch aufgrund anderer Dinge, beispielsweise diese Auswechslung von Marco Reus, dieses Bild, das hat sich ja eingebrannt, auch in die Köpfe der Fans und wahrscheinlich auch in die Köpfe von Watzke und Zorc, dieser etwas lustlose Abgang dann. Also das war kein guter Auftritt von Borussia Dortmund und das ist sehr, sehr bitter, weil man eigentlich sämtliche Hoffnung in dieses Spiel, in dieses direkte Duell mit Eintracht Frankfurt gesetzt hatte. Und jetzt geht es natürlich darum, irgendwie die Mannschaft wieder in die Spur zu kriegen, um die Saison noch anständig zu Ende zu bringen. Die Chance, sich doch noch zu qualifizieren für die Champions League, die ist allerdings relativ gering, würde ich mal sagen.
Mhm. Olli, wir kommen gleich nochmal zu dir zurück. Jetzt schauen wir erstmal auf den gestrigen Samstag, Tabellenfünfter gegen den Tabellenvierten. Das war so eine Art Endspiel um die Qualifikation für die Champions League. Und nach der Niederlage ist die Borussia jetzt 7 Punkte entfernt davon. Also eigentlich alles gesagt, aber wir wollen das Ganze trotzdem noch einmal einordnen.
War es das schon? War das schon der entscheidende Niederschlag oder kommt der BVB wieder hoch? Stehen die Dortmunder nochmal auf? Im zurückliegenden Jahrzehnt waren sie eine absolute Top-Mannschaft der Liga und quasi nicht wegzudenken aus der Champions League. Jetzt könnte diese Ära enden und 7 Spieltage vor Saisonende muss das Zwischenfazit lauten. Der BVB ist anscheinend nicht mehr gut genug für die Champions League. Oder geht da doch noch was? Irgendwie?
Es ist schon fast eine Katastrophe, wenn wir nächstes Jahr keine Champions League spielen.
Und die Alternativen sind wenig reizvoll.
Ich habe keinen Bock irgendwo, ehrlich jetzt, meine persönliche Meinung, in der Europa League zu spielen oder sonst was.
Und damit ist Can ganz sicher nicht allein. Mehr noch, Torjäger Haaland könnte deswegen schon bald auf dem Absprung sein. Auch ein Sancho sähe vielleicht eher schwarz als schwarz-gelb. Und ein personeller Domino-Effekt könnte die Folge sein, der Abgang von weiteren Stars und Talenten. Dann wäre Borussia Dortmund zwar reich, aber nicht mehr sexy. So oder so, das 1:2 gegen die Eintracht war kein Rückschlag wie jeder andere. Diese Niederlage hat einschneidende Konsequenzen.
Nämlich welche, Marcel?
Na, die Welt wird wahrscheinlich nicht untergehen. Das war ein sportliches Endspiel, relativ entdramatisiert das Ganze. Es war jedem bekannt, um was es geht. Die Tabelle ist simpel zu lesen. Du spielst gegen den direkten Konkurrenten. Und dann spielst du so, hast nicht etwa Pech, 40 Lattenschüsse, genau. Und das gibt's ja manchmal. Sondern du bist dem Gegner unterlegen. Der hat das Spiel gewonnen. Und damit müssen sie jetzt in Dortmund leben. Und sie müssen sehen, dass Champions League das, was in der Vereinssatzung drin stand praktisch, ja, Meisterschaft, ihr wollt uns immer zum Bayernjäger machen, Bayernjäger, die Bayern sind so weit weg, geschenkt. Aber ja. Es war immer klar, was wir machen müssen, ist, wir müssen bis Platz 4. Der Rest ist, darüber können wir reden, wenn Weihnachten und Ostern zusammenfallen. Und jetzt reicht's nicht mal dafür. Mhm. Da fiel eben der Satz, man wird sich vielleicht von einigen Stars und was?
Talenten
trennen müssen. Vielleicht ist ja das die Lösung. Vielleicht ist der Kader, so wie er ist.
Das ist ja die Frage.
Art zusammengestellt ist von so viel Potenzial, dass wir immer hier vor uns herbeten. Und wenn die war ja auch so, wenn die mal gut gespielt haben, war es ja auch zum Teil richtig amüsant. Nur das ist offenbar in einer solchen Liga gegen Mannschaften wie Frankfurt mit größtem Respekt und Wolfsburg, die ihr Ding machen, reicht das dann nicht. Und damit müssen Sie, heute können Sie noch Stunden zusammensitzen, damit werden Sie umgehen müssen. Über Haaland reden wir nachher noch. Ich sehe das nicht so dramatisch, so schnell passiert nichts. Aber das ist, wie der Can sagt, das ist eine Katastrophe, eine sportliche für Dortmund. Mhm. Was da gestern passiert ist und was damit jetzt festgeschrieben ist.
Reicht die sportliche Qualität doch nicht aus?
Also sportliche Qualität reicht definitiv aus, oder? In die Champions League zu kommen. Die Saison lief natürlich alles andere als das, wie Sie sich's vorgestellt haben. Ne? Schon von Beginn an, jetzt mit der Trainerentlassung. Und wie Marcel es gerade gesagt hat, es ist ein absolutes Endspiel gewesen und sportlich verloren am Ende. Und man kann gegen Frankfurt verlieren.
Ich bin übrigens nicht sicher, dass die sportliche Qualität da ausreicht.
Du hast den München gesehen?
Ich habe den München gesehen, das war eine extrem durchschnittliche Mannschaft, die da gespielt hat. Und wenn ich gerade höre, Marcel, weil du das aufgenommen hast, dass es droht, dass gewisse Stars gehen. Jetzt frage ich mich, welche Stars eigentlich? Haaland? Sancho? Hummels ist in die Jahre gekommen und der Rest darf froh sein, wenn er in Dortmund spielen darf. Mhm. Und ich finde, der Rest müsste dann auch, wenn ich Can höre, dass er keinen Bock hat, Europa League zu spielen. Diese ganzen Spieler, die das dann verbocken, die haben dann auch verdammt nochmal die Pflicht, ein Jahr zu bleiben und dann den Verein wieder dahin zu bringen, wo sie glauben, dass sie eigentlich hingehören. Aber sie haben ja jetzt gezeigt, dass sie es nicht drauf haben. Und wenn man diese Mannschaft anschaut in Dortmund, die haben Torwartproblem, die haben in der Abwehr außer Hummels hast du keinen. Wer ist im Mittelfeld? Dahoud schießt gestern aus 17 Metern völlig frei über die gelb-schwarze Kurve hinaus. Mhm. Das ist unfassbar schlecht. Und Meunier, was sind das für Leute? Also die Dortmunder müssen sich, wenn die Herren jetzt zusammensitzen, auch mal fragen, was haben wir eigentlich geholt? Ja. Als die damals vor 2-3 Jahren die 4 Superstars, Hummels, wer war noch, Hazard und so weiter geholt haben, da, und Schulz, da hast du gedacht...
Brandt war auch noch dabei.
Brandt war, ja, den vergisst man schon. Ja. Da hast du gedacht, Ronaldo und Messi gemeinsam sind nach Dortmund gekommen. Und was ist es? Es ist einfach die zweite Reihe, außer Hummels, der ist einigermaßen stabilisiert, aber halt auch in die Jahre gekommen ist.
Es ermangelt am Gesamtspirit Dortmund, das, was sonst so ein Gesamtpaket ist. Da zählt übrigens auch das Stadion bei denen dazu, die Atmosphäre und das ganze Thema. Das ist schon, das hat, ist unter Favre schon und Corona schlitternd da niedergegangen. Da ist ja, da ist doch all das, was an dieser Mannschaft und an diesem großen Namen uns allen häufig mal gefallen hat, ist doch dieses Jahr nicht zu sehen. Wir haben viel zu wenig wirklich begeisternde Spiele von dieser Truppe. Wenn junge Burschen da sind, die Qualität haben, dann müssen sie auch mal öfter zünden als 4 Mal in der Saison. Und jetzt schon 10 Niederlagen, glaube ich, sind es. Ja, das ist einfach zu schlecht. Die Saison und das ist, das hat Favre aus meiner Sicht mit eingeleitet und man hat im Nachhinein viel zu lange an ihm festgehalten. Immer noch.
Ja, ich denke auch, das Problem wird jetzt diese negative Spirale sein. Ja? Der sportliche Misserfolg führt dazu, dass am Ende weniger Erlöse erzielt werden. Ja? Wenn man jetzt sieht, gerade in Corona-Zeiten, Borussia Dortmund lebt auch viel von den Zuschauern, 70, 75 Millionen, glaube ich, die da weggebrochen sind. Dann die nicht realisierte Champions League. Das führt eben dazu, dass du dann eben halt auch auf den Transfermärkten aktiv sein musst. Das heißt, also werden die Spieler am Ende noch indirekt belohnt, die letztlich zu diesem Erfolg dazu beigetragen haben. Und das ist diese Spirale, die jetzt möglicherweise einsetzen kann.
Ihr habt Mats Hummels angesprochen, wir wollen mal hören, was er zu den Konsequenzen gesagt hat.
Ja gut, logischerweise hat das finanziell dann Konsequenzen. Und es kann sein, dass man dann einen nicht kaufen kann, den man haben will, oder einen verkaufen muss, den man halten möchte. Das ist aber nicht, das ist tatsächlich nicht mein Gebiet, da kenne ich mich nicht aus, ich kenne die Zahlen nicht. Aber ja, Platz oder nicht die Champions League zu erreichen, wäre sportlich und finanziell natürlich eine Katastrophe.
Kann man so unterschreiben, ne?
Ja, aber das muss nicht notwendig. Jetzt leuchten ja sofort sämtliche Alarm- oder läuten Alarmglocken und rote Lichter gehen in Haaland. Ja. Es geht doch nur um Haaland. Aber ich glaube, die ganze Geschichte, der hat einen Vertrag. Und ob dem jetzt das gefällt, dass er jetzt nicht Champions League spielen kann, wir können auch nicht heute bei draußen, es scheint jetzt nicht so die Sonne oder es ist nicht so warm, wie ich es gern hätte. Deswegen sage ich, du pass auf, das, was wir vereinbart haben, gilt nicht. Dortmund ist noch nicht bei allem, was wir heute daran kritisieren werden, ist noch nicht in der Situation, dass sie alles sofort, jeden Preis akzeptieren müssen, der jetzt kommt. Mhm. Sie haben schon noch mal die Möglichkeit zu sagen, wir haben einen gültigen Vertrag, du hast eine Ausstiegsklausel, die gilt aber noch nicht. Mhm. Und wenn jemand allerdings kommt, wir sind börsennotiert, sie müssen schon jemandem erklären, dann, wenn sie 150 Millionen nicht nehmen. Aber das sind obszöne Zahlen.
Aber mit Lewandowski haben sie es ja mal gemacht.
Mit Lewandowski, aber das war ein Rechenexempel, das werden sie wieder tun. Sie werden darüber reden sie heute Morgen, da bin ich sicher. Lewandowski damals, die Bayern wollten ihn, Lewandowski wollte. Genau. Und es war klar, entweder wir nehmen jetzt das Geld, oder wie viel können wir erlösen, wenn uns Lewandowski die Champions League garantiert nach dieser Saison? Das mit dem Kader ist nicht mehr die einfache Rechnung, wie sie damals war. Lewandowski war die Entscheidung relativ zügig, pass auf. Mhm. Nee, der bleibt noch. Ja. Der, vom Charakter her ist das ein Typ, der hat auch keinen Raiola, der in der Gegend rumfährt. Der hilft uns nächste Saison, man einigt sich. Und Lewandowski hat das ja auch wunderbar bestätigt, was er für ein Typ ist. So, ich denke, der junge Kerl ist kein Aubameyang und ist kein Dembélé. Ich glaube nicht, dass er dort den Stunk machen wird, die anderen. Aber ich kann mich irren. Sein Umfeld, dachte ich, sei das sein Vater.
Ja, er den Stunk machen.
Ja, aber das ist genau der Punkt.
Aber der Berater beispielsweise. Sein Vater, ist klarer im Denken. Aber es werden am Ende keine moralischen Kategorien sein, die hier zum Tragen kommen. Sondern ganz einfach, wenn jemand kommt und sagt, hier sind 150 Millionen, dann werden sie ihn wahrscheinlich verkaufen müssen, sogar jetzt, weil sie...
Das würden wir wahrscheinlich alle machen bei 150.
Ja, aber Marcel, das ist aber der zweite Schritt.
Und dann die neue Karte.
Aber die wirtschaftliche Abwägung ist ja der zweite Schritt. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist in dieser Phase, in dieser Woche, vor diesen wichtigen Spielen, dass der Berater, der ja nun jetzt nicht gerade bekannt ist für einen ausgezeichneten Leumund, weil die Spieler, die du eben genannt hast, sind ja auch von ihm vertreten worden, ja, in der Frage, auch Mkhitaryan und Dembélé für viel Geld dann am Ende auf ähnlichem Wege dann transferiert. Aber warum dann auch der Vater des Spielers, der ja nun auch Sportler ist, der ja auch eigentlich wissen müsste, was das ausmacht, was das für Auswirkungen auch in eine Kabine hat, wenn der Vater eines Spielers in der Woche dann noch auf Reisen geht. Da muss ich ehrlich gestehen...
Glaubst du das wirklich?
Es ist zumindest...
Aber ganz sicher.
Meinst du, das interessiert den Spieler wirklich?
Aber ganz sicher. Ja, weil jeder Spieler die Zeitung liest, weil jeder Spieler sich dafür interessiert. Und das sind die Punkte, die Momente, die kleinen Aspekte, die letztendlich so ein Spitzenspiel eventuell auf Seite von Frankfurt bringen, weil die fokussiert sind und vielleicht weg von Dortmund bringen.
Und dann kommt es noch dazu, wie gesagt, weil gerade Herr Raiola ja angesprochen worden ist. Ich muss sagen, wenn man weiß, dass beabsichtigt ist, dass das FIFA-Reglement in diesem Jahr noch mal verändert wird, also verschärft werden soll im September, wo ein paar Stellschrauben dann zu Lasten der Berater gehen sollen, dann leuchtet mir relativ schnell ein, warum der auf der Zielgeraden noch mal schnell jetzt zu Verkäufen kommen möchte, wenn seine prozentuale Beteiligung eben bei einer Ausschießklausel eben kleiner ausfällt als jetzt, wo sie frei verhandelbar ist. Da muss man jetzt auch nicht Mathematik studiert haben, um zu erkennen, dass da deutlich mehr Geld für ihn möglich ist. Und ich muss ehrlich gestehen, mir fehlen wirklich auch da die Worte.
Aber im Gegensatz zu dir war der BVB ja relativ relaxed. Oder haben sie das nur nach außen so verkauft?
Sie wissen doch, mit wem der Berater ist ja jetzt nicht jetzt gekommen, sondern mit dem haben sie ja schon verhandelt, als der Spieler gekommen ist. Haben also sehr wohl gewusst, worauf sie sich einlassen. Die Erfahrungen waren im Club da. Ja. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass sie sich jetzt nicht wundern, dass das passiert. Du magst das bedauern, das ist auch, das Verhalten ist möglicherweise gegen Borussia Dortmund schändlich. Ist es auch gleichsam gegen Erling Haaland schändlich? Das ist die Frage. Wenn ich einen 20-jährigen Top-Top-Top-Star habe, der offensichtlich in der Lage ist, in der Champions League aufzuräumen, der eine unfassbare Torquote hat, 14 Spiele, 20 Tore, glaube ich. Jetzt muss ich befürchten als Berater, mein Top-Juwel spielt nächstes Jahr, Achtung Can, gegen Lettland und Armenien in der ersten Runde.
Das würde mir übrigens als Berater nicht passieren, auch wenn ich Amateur bin. Weil wenn ich Raiola bin und so super clever und dieses Juwel habe, dann habe ich in meinem Vertrag in Dortmund drinstehen, wenn wir nicht Champions League spielen, nächste Saison bin ich weg. So.
Und das vielleicht gibt es sie ja, weißt du ja nicht, oder?
Aber wenn ich wollte es andeuten.
Ja, aber das ist ja genau
weißt
der
du
Punkt.
Mehr?
Man kann ja am Ende so argumentieren, aber warum muss ich das öffentlich so zur Schau stellen? Warum muss ich das in so einer finalen Situation, einer Saison, das macht man einfach nicht.
Ja? Du weißt, wie ich deine moralischen Positionen schätze, aber ich empfehle dringend Begriffe wie schändlich und so wegzulassen. Es ist so und für jeden normalen Menschen ist es so. Nur was da passiert,
verstörst du dich nicht daran?
Doch, natürlich, aber es ist eine eigene Welt und das ist gegen Windmühlen. Mhm. Sie wissen in Dortmund und alle anderen, auch der Herr Raiola weiß es. Nur weil er jetzt in der Gegend rumfährt, muss dann doch Barcelona, und die werden es können im Übrigen, sie sind verschuldet bis zum geht nicht mehr. Aber der neue alte Präsident, sie haben aber Katar auf der Brust stehen. Wenn sie wollen, werden sie das Geld kriegen. Warum? Weil es dieses Geld gibt. Ob uns das gefällt und ob wir das obszön finden oder nicht, das ist so. Real Madrid muss abwägen jetzt, ob sie 150 Millionen für Haaland anbieten oder ob sie nicht sagen, nee, pass auf, erst brauchen wir die 180 für Mbappé. Das ist die Welt, in der das da passiert. Insofern, in Dortmund, man kann auch noch entspannt sein. Es gibt einen Vertrag und es gibt drei Parteien, den Spieler plus Berater, es gibt den abgebenden Verein, das sind Sie, und der Verein, der kommt und sagt, pass auf, hier sind 150 Millionen. Und danach werden Sie sich von ihm trennen müssen und werden mit runtergelassener Hose dastehen. Denn so abhängig, wie Sie von dem sind, das spricht im Übrigen auch für eine Kaderplanung, die ist, und für den Rest, der da nicht mithalten kann.
Aber dann lassen wir es doch in den größeren Zusammenhang stellen. Dann, ich sag mal, du hast gerade von drei Parteien gesprochen. Wenn ich alleine nur den, ich sag mal, Football Leagues Enthüllungen glauben darf, in der Frage, dann hat besagter Herr Raiola beim Pogba-Transfer beispielsweise von allen drei Parteien Geld bekommen. Ja? Also ich sag mal, wenn ich mich darüber schon nicht mehr aufregen darf, in der Frage.
100% musst du dich
so aufregen. Natürlich also, dann musst du dich aufregen, darfst aber auch sagen, Glückwunsch, wenn das heute das System so ist
dort oben. Aber wir brauchen gar nicht so weit gucken, wenn ich jetzt an die Situation in Deutschland denke, dann muss ich sagen, dann wirft das bei mir auch Fragezeichen auf, wenn ich bei RB Leipzig sehe, dass beispielsweise zeitgleich Herr Upamecano und der Nagelsmann von der gleichen Berateragentur vertreten werden. Dann sind das Dinge, die finde ich einfach nicht in Ordnung. Ja? Und das muss man auch mal benennen dürfen in der Frage, ohne dass man am Ende
Das ist eine Unterstellung, dass aus dem Konsequenzen entstehen. Was spricht dagegen, dass ein Trainer und ein Spieler gleiche Dinge haben? Es sei denn, er lässt einen, der es nicht Fußball spielen kann. Ja. Also der Upamecano ist so schlecht.
Upamecano braucht man, glaube ich, nicht
sprechen. Aber also
der darf spielen, finde ich.
Es geht doch nicht darum. Darum geht es doch gar nicht.
Um die sportliche Qualität.
Es geht doch gar nicht um die sportliche Qualität. Ja. Es geht doch darum, dass sich niemand daran stößt, dass ein Berater im gleichen Verein den Trainer und den Spieler vertritt. Darum geht es.
Aber
wenn das für dich normal ist,
dann es ist mittlerweile normal. Ja. Und wir können uns gern gut fühlen heute, aber wir werden es nicht ändern.
Aber Marcel, das sind
lass mal beim BVB wieder ein bisschen bleiben, bitte. Carlo, willst du? Ja, dann.
Ich wollte nur noch, weil nur zu dem Thema was sagen.
Grundsätzlich.
Lass gut sein. Ja.
Nee, ich wollte Olli Müller noch mal dazu nehmen, weil er kann am besten beurteilen, weil er am nächsten dran ist, wie das Thema Haaland in Dortmund gesehen wird.
Ja, also zunächst mal wollte ich mal kurz informieren über meine Osterbeschäftigung. Statt Eier suchen, suche ich BVB-Funktionäre. Michael Zorc eben weggefahren, gerade eben auch Sebastian Kehl, aber Hans-Joachim Watzke ist noch drin. Zum Thema Erling Haaland. Das Problem ist tatsächlich die atmosphärischen Auswirkungen dieser Geschichte, weil er ja da, ob bewusst oder unbewusst, ich glaube eher unbewusst, abgeschossen worden ist, sodass jeder mitbekam, dass er dort mit dem FC Barcelona und dann anschließend auch mit anderen gesprochen hat. Das wirkt natürlich in eine Mannschaft herein, in so einer entscheidenden Phase der Saison. Die Fakten bei Haaland liegen ja auf dem Tisch. Das heißt, wenn es ein unmoralisch hohes Angebot geben sollte, dann würde man natürlich überlegen. Das wäre dann allerdings auch ein Angebot, was Borussia Dortmund über nicht unerhebliche finanzielle Mittel verfügen würde. Das heißt, dann hätte der Verein ja auch die Gelegenheit zu reagieren. Der Plan ist, ihn zu halten, definitiv zu halten, im Hinblick auf die kommende Saison. Nur man hat natürlich die Schwierigkeit, wenn man sich nicht für die Champions League qualifiziert, dass der Druck wächst. Und dann wird es in der Tat eine Abwägung sein, ob man sich von ihm trennt. Sollte man sich von ihm trennen, dann wäre das natürlich auch ein fast schon verheerendes Signal in die Mannschaft hinein, wenn es darum geht, wieder einen Neuaufbau zu machen ohne seinen Top-Stürmer.
Du hast eben gesagt, die wurden unbewusst abgeschossen, also fotografiert. Da würde ich dir vehement widersprechen. Ne? Wer diese Kategorie von Beratern kennt, der weiß, dass sie das schon lancieren und den Fotografen dahin bestellen.
Also es gibt ja möglicherweise auch mehrere Leute, die ein Interesse daran hat, dass diese Reise öffentlich geworden ist. Natürlich, das kann Mino Raiola sein Berater sein, der ist mit allen Wassern gewaschen. Aber beim FC Barcelona tobt ja seit Monaten ein Machtkampf. Ich könnte mir auch schon vorstellen, dass Präsident Laporta auch ein Interesse daran hat, seinen Anhängern und seinen Kritikern zu zeigen, guck mal, ich bin hier möglicherweise an einem ganz, ganz dicken Fisch dran. Also diese Reise, und um es darauf wieder zurückzuführen, diese Reise ist extrem unglücklich, ausgerechnet vor einem der vielleicht wichtigsten Spiele in der jüngeren Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Das ist schlicht und ergreifend nicht gut, auch wenn logischerweise der BVB versucht, da gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Darf ich mal eine kleine Lanze für Herrn Raiola jetzt brechen? Und zwar nur vom Verständnis. Was ist die Motivation? Also es passiert, dass wahrscheinlich Borussia Dortmund schon gestern vor dem Frankfurt-Spiel, muss man mit dem Szenario ja zumindest im Kopf rechnen. Also es passiert, Borussia Dortmund wird nicht die Champions League erreichen. Das heißt, Haaland spielt nächste Saison gegen den lettischen und den armenischen Vertreter. Daraufhin, und es gibt aber einen gültigen Vertrag. Darauf sagen Herr Raiola und der Vater Haaland, du pass mal auf, da entsteht jetzt ein Szenario, das hatten wir so nicht auf der Rechnung. Denn wir hatten alle, waren wir uns einig, Platz 4 wird immer gelingen mit Borussia Dortmund. Wir haben jetzt eine neue Situation. Diese neue Situation wird nur dann überhaupt Konsequenzen haben, wenn es jemanden gibt, der sagt, 150, darüber können wir zumindest mal nachdenken. Und wenn es 160 sind, da werden wir auch noch jemanden finden, der da ein bisschen was dazu steuert. Und das musst du ausloten. Das finde ich noch völlig in Ordnung. Der Zeitpunkt, die Art, Andreas, also bitte nochmal.
Gibt es da einen richtigen Zeitpunkt?
Aber darum geht es ja.
Darum geht es einen richtigen Zeitpunkt
für nein, das ist ja das Problem. Also
aber eine andere Art.
Ja. Man kann auch telefonieren, ja, man muss da nicht in der Gegend rumklaren.
So, und man muss es auch da müsste es auch keine großen Bilder dazu geben.
So ist es.
Also das geht schon definitiv
das
anders.
Ist aber Raiola, das war nicht der gewollt. Sagt, pass auf, ein bisschen müssen wir da noch
natürlich
zufüttern, sonst begreift das ja niemand in Dortmund. Die sollen schon wissen, ab jetzt, wenn ihr die Champions League nicht erreicht, haben wir eine andere Gemengelage. Und ich glaube, deswegen, das ist eine relativ undramatische Sache. Am Ende wird es ein Zahlenspiel und nicht eine Frage von Moral und Anstand.
Aber ich widerspreche dir deshalb, weil es für mich eine Inszenierung ist. Weil den Spieler Haaland mit der Qualität, da musst du jetzt nicht eine Woche oder in der Woche vor dem entscheidenden Spiel, wie gesagt,
nein, musst du nicht.
Musst du nicht machen. Erstens, da sind wir uns ja
einig. 150 okay. Millionen aber sind auch gerade in Corona-Zeiten, also auch selbst
für die ganz großen Fische schon ein Thema. Meinst du, die haben darüber besprochen, zu welchem Preis die dann bereit sind? Ja, Barcelona,
Barcelona gibt einen gültigen Vertrag. Dieser Vertrag wird nur dann hinfällig werden, wenn jemand so aus dem Sattel geht. Die Ausstiegsklausel ist eine andere. Wenn der Rest der Welt sagt doch, pass auf, okay, nächste Saison haben wir nicht, die spielen Champions League, den kriegen wir nicht. Also vergiss es erstmal, da können wir machen.
Aber dann sag mir doch, was das Ziel der Reise ist.
Vergiss es. Aber danach gilt Ausstiegsklausel, was hat er, 70 Millionen?
75.
Weiß 75.
Ich nicht. Man sagt so, 75.
Das ist die Hälfte von dem, was du heute zahlen müsstest. Genau. Das muss man dann doch schon besprechen. Also,
aber Marcel, sag mir doch mal, was soll denn die Reise jetzt, was soll denn das Ziel und der Sinn dieser Reise gewesen sein? Was soll denn
die Ablösung? Auszuloten ist doch tatsächlich erstens, klar, da muss ich Marcel beipflichten. Auf der anderen Seite sind wir uns alle einig, glaube ich, dass das so nicht funktioniert.
Sofort.
Dass Dortmund auch sauer sein muss, mehr als sie es sind oder mehr als sie tun, aus meiner Sicht. Das müssen sie auch öffentlich so kundtun, weil die Verhandlungsposition verschlechtert sich dadurch keine Sekunde, aus meiner Sicht.
Genau.
So, und jetzt müssen sie entsprechend auf dem Putz sein. Aber um das zu Raiola zu sagen, der muss doch, wir schimpfen oft über Berater, weil sie nur vermeintlich für die eigenen Interessen arbeiten. Natürlich hat er ein eigenes Interesse, weil er Geld dran verdient. Aber der hat diesen Spieler, der muss doch in der Champions League spielen, sonst wird das doch kein Weltstar, der möglicherweise geformt wird und der Potenzial er hat. Das heißt, Raiola macht eigentlich seinen Job.
Aber den hätte er machen sollen, da bin ich bei Herrn Wild, den hätte er machen sollen bei der Vertragsgestaltung. Weil wenn der Spieler am Ende da sagt, ich verzichte lieber auf einen Euro und sage dann aber, für mich ist die sportliche Entwicklung mit 20 Jahren das alles Entscheidende und wenn ihr euch nicht für die Champions League qualifiziert, kann ich für ein Appel und Ei wechseln. Das wäre dann der kluge Raiola gewesen.
So, ihr Lieben, wir machen gleich weiter, keine Angst. Ne? Olli macht sich auf die Suche nach Hans-Joachim Watzke, habe ich gehört. Ne? Also, wenn es neue Informationen gibt, kommen wir zurück zu dir nach Dortmund. Dann gab es noch eine Szene gestern. Ja, was ist mit ihm eigentlich los? Wir sehen die Auswechslung von Marco Reus. Da stand es übrigens noch 1:1. Also im Moment ist er auch nicht besonders torgefährlich, um es mal nett zu umschreiben. Und dann sprechen wir natürlich über den Gegner. Aber die Eintracht aus Frankfurt, die Champions League winkt, aber die Verantwortlichen scheinen trotzdem alle woanders hin zu wollen. Also das ist gleich unser Thema hier im Check24 Doppelpass. Wir sind zurück am Ostersonntag beim Check24 Doppelpass. Hätten Sie das mal alles hören können, was hier gerade diskutiert worden ist? Schade, dass wir es nicht aufgezeichnet haben. Aber interessanter Ansatz war ja eben von dir. Du hast gesagt, Julian Nagelsmann hat den gleichen Berater wie der ein oder andere Spieler. Ne? Jetzt pass auf. Ach, in Mainz war es bei dir auch so, ne?
Ja, das ist was Normales.
Also ich halte das für nicht normal, dass ein Berater im gleichen Verein. Die Steigerung wäre demnächst noch, dass er den Manager vertritt, den Trainer und die Spieler. Ja? Und dann besteht zumindest der Eindruck oder die Gefahr, dass die Personalpolitik eben nicht mehr vom Verein gemacht wird, sondern woanders. Und das es sind alles ehrenwerte Leute. Ich habe ja auch gar keinen Grund da. Aber ich sage doch nur, der Anschein, der vermittelt oder erweckt werden kann in einer solchen Konstellation, der ist aus meiner Sicht, widerspricht der Integrität eines Wettbewerbs.
Und das komisch wird es, glaube ich, genau dann, wenn einfach das Ganze sich häuft, dass dann auf einmal 5, 6, 7 Spieler von einem Berater da sind.
Aber haben wir doch schon gehabt.
Aber,
Kaiserslautern, in Schalke.
Kaiserslautern gerade ist, unter anderem, ganz sicher auch wegen dieser Dinge. Also am Ende wird sportlich auf dem Platz, wenn es dann darum geht, was wird da abgeliefert? Und wenn du die Dinge so treibst, wie sie Kaiserslautern getrieben hat und heute mit 1,5 Beinen in der Regionalliga stehst, scheint nicht alles gut gewesen zu sein. Da bin ich ja bei dir. Aber das wird abgefragt, abgeklopft.
Aber wie groß ist denn die Gefahr, wenn das so ist, diese Konstellation, dass auch dein Berater dann zu dir sagt, du musst den Jungen aber spielen lassen.
Aber jetzt,
den.
Aber jetzt,
wenn du über Julian sprichst. Thomas, du bist doch Profi. Der Einfluss, der wird doch permanent oder immer wieder versucht, dass der Einfluss genommen wird.
Was meinst du?
Ja, dass ein Berater einen anruft oder einen Manager oder einen Trainer und sagt, hallo, mein Junge ist doch so super toll, der muss doch mindestens, wenn nicht noch viel öfter spielen.
So, dann sagt er, okay, dann lasse ich ihn spielen 5-mal, ich verliere 5-mal.
Nein.
Und dann entscheidet der nächste
Trainer. Das ist doch eine blöde Situation.
Und da kommt man doch jetzt, damit sagen. jeder Trainer entscheidet doch nach bestem Wissen und Gewissen und nicht, weil ein Berater, und soll es sein eigener sein, dann auf einmal sagt, den musst du spielen lassen.
Schon aus Eigeninteresse.
Ja, natürlich, du stellst als Trainer die beste Mannschaft auf, die du zur Verfügung hast, weil du gewinnen willst. Und da bin ich bei Julian, der will ja sowieso gewinnen. 100% der Überzeugung, dass er das
absolut korrekt macht. Ich sage doch nur, der Anschein, der erweckt wird, ist aus meiner Sicht nicht förderlich.
Aber da müsste man dieses System dermaßen verändern und dermaßen kleinteilig dann säubern. Da bin ich gespannt, wie das klappen soll. Also du hast beim Gegner dann...
im nächsten Leben, dann bin ich wieder dabei.
Und da sind wir wirklich bei vielen Unterstellungen. Ich glaube, also, da müssen wir dann schon ein bisschen ans Gute im Menschen auch noch denken.
Dann lass uns zum Spiel zurück.
Ja.
Gestern und zu dieser Auswechslung vom Kapitän von Marco Reus. Ich glaube, es war die 80. Minute. Glücklich sieht anders aus, ne?
Ja, also das ist ein Statement.
Was meinst du mit Statement?
Naja, wenn ein Spieler so vom Platz geht, zeigt er ganz deutlich, ich bin mit der Gesamtsituation völlig unzufrieden. Vielleicht auch mit seiner Leistung, aber das ist natürlich Worst Case.
Aber es wurde ihm vorgeworfen, er geht zu langsam darunter.
Aber
das finde ich jetzt nicht, tut mir leid.
Für Reus ist es eine Katastrophe, Thomas. Der möchte zur Europameisterschaft. Der hat jetzt beim letzten Länderspiel Dreier-Trip wieder nicht mitgemacht. Okay, er war verletzt. Bei dem wackelt die Euro. Der ist ein hochbegabter Fußballer gewesen. Er ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen, über 30. Aber die Karriere des Marco Reus hat doch nicht stattgefunden. Und das ist doch wirklich einmal schade für so einen klasse Fußballer. Und der wird auch, so wie es jetzt momentan ausschaut, wer schreit momentan in Deutschland nach dem Nationalspieler Reus für die EM? Doch kaum jemand.
Menschlich, so wie er da runtergegangen ist, völlig nachvollziehbar. Aber als Kapitän in der Situation gestern, es steht 1:1. 1:1 reicht nicht gegen Frankfurt. Macht er nichts vor, einfach es reicht nicht. Klar. 10 Minuten noch zu spielen, es kommt ein anderer für ihn rein. Er ist Kapitän. Nochmal, wenn er irgendein Würstchen ist, das da mitläuft. Er ist der Kapitän. Er geht auf diese Art raus mit der ganzen Gestik und Mimik. Das ist eine Katastrophe.
Aber Marco Reus ist kein Kapitän als Typ. Der Marco Reus war
deswegen nie ein Mentalitätsmonster. Sitzen Sie heute Morgen.
Aber er ist ein erfahrener Fußballer, der wissen muss, was er damit auslöst.
Also das ist ja ich finde, Fußballer muss auch mal sauer sein dürfen. Und der ist sauer und der ist mit sich selbst sauer.
Emotionen. Aber in der Spielsituation bei 1:1 und dann da hinten bei dem Wechsel. Du weißt, du musst gewinnen. Also bitte. Jetzt, wir haben gerade vorhin angefangen hier, weil es das wichtigste Spiel der Saison für Borussia Dortmund war. Und da geht der Kapitän so vom Platz.
Bist du als Kapitän Thema ausgewechselt worden?
Nein.
Siehst du?
Aber ich bin
ist immer von der Bank gekommen.
Ich glaube, das ist schon eine schwierige Situation.
Kann man auch auswechseln. Worst case.
Aber ich finde schon, dass es eine schwierige Situation für ihn auch ist, Achim, oder?
Ja, und ich meine, er wollte ja auch höchstwahrscheinlich alles in die Waagschale werfen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und höchstwahrscheinlich wollte er bei dem Stand 1:1 auch als Kapitän vorangehen und dann kommt die Auswechslung. Das ist natürlich auch emotional sicherlich ein Treffer. Ja. Und insofern ist es auch menschlich nachvollziehbar, aber natürlich schon schwierig für den Verein.
Kann ihn aus der Verantwortung nicht entlassen gestern, sorry. Ich verstehe das. Und es gibt solche Situationen im Leben, ich zahle auch gerne mal den Witz, aber das
Gnade der frühen Geburt
wird dir manche in Erinnerung rufen. Es ist so, es gibt so eine Situation, da bist du persönlich dermaßen down und musst trotzdem auf irgendeine Art performen. Und er ist der Kapitän, das Ganze passiert öffentlich, er ist Teil und Anführer dieser Mannschaft. Dass er nie ein Richtiger war, zuweilen, manchmal, wenn es gut lief, hast du es nicht gemerkt, jetzt merkst du es. Ich denke, auch darüber haben die Bosse hinter unserem Freund Müller heute gesessen und sich gefragt, sag mal, was haben wir eigentlich alles so in aber die Marcel, Wege geleitet?
Was mir mehr aufgefallen ist, Marco Reus geht raus und wer übernimmt die Kapitänsbinde?
Delaney, glaube ich.
Ne? Ja, und nicht Hummels?
Naja, also das Thema, in 10 Minuten, die Wege sind da lang. Die 10 Minuten, lieber...
Die kann man mal rüberreichen so. Also,
Also da,
zu viel rein,
da, 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 da zu viel. Wenn man jetzt sieht, der junge Moreno, glaube ich, war das, ne, kommt rein und schmeißt dem...
Rainer war es
und schmeißt dem Nächsten dahin. Aber,
Er gibt sie aber auch nicht ab, ne? Finde ich auch cool.
Du meinst, die Position von Mats Hummels ist gefährdet bei Dortmund. Das ist die einzige, die im Moment mir eher ungefährdet erscheint.
Gut, und unstrittig.
Hab verstanden.
Und jeder, der,
was du von meinem Ansatz hältst, nämlich
gestern,
gar nichts.
Und nicht alles, was Mats Hummels sagt, ist ja, muss ja der Wahrheit letzter Schluss sein. Also gestern, wir waren technisch nicht gut genug. Da sage ich auch, Mats ist gut jetzt. Aber du hast ihm doch gestern angemerkt, wir haben es probiert, wir haben uns Favres entledigt als Mannschaft und als Anführer und dazu ja, gehört er auch. Den Nächsten haben wir so lange hochgelobt und jetzt stellen wir fest, ehrlich gesagt, es ist völlig wurscht, wer da draußen Trainer ist. Wir kriegen es nicht gebacken. So. Und das ist eine Erkenntnis, die gestern offenbar bei manchem gereift ist.
Wir gehen mal rein ins Spiel und zeigen noch mal die Szene, wo man ganz klar sieht, was Dortmund im Moment eben nicht gut macht.
Ja, in den Worten von Marcel Reif, da haben sie es nämlich auch nicht gebacken gekriegt. Wir wollen uns das zweite Gegentor der Dortmunder anschauen. Silva am Ende der Torschütze gewesen, den wir auch gleich mal einkreisen, denn der war bei der Entstehung auch schon mit dabei. Erstmal sieht man hier extrem viel Raum und dann geht es gleich über die linke Seite. Kostic, dann sieht man auch, Can läuft überhaupt gar nicht mit. Heißt also dann für Mats Hummels, den wir gerade auch schon angesprochen haben, dass er eben dann schnell sein muss, ist aber nicht schnell genug. Und dann ist eben Silva sehr, sehr frei im Strafraum und kann das Ding dann ganz einfach reinhauen. 22. Saisontor übrigens für Silva gewesen, hat auch ein Tor jetzt mehr auf dem Konto als Erling Haaland. Das noch zur Nebensache. Und da hat man eben die Schwächen der Dortmunder eindeutig erkennen können.
Achim, schauen wir uns das nochmal an. Gerne. Die Fehlerkette, wie es so schön heißt. Also, da ist erstmal sehr, sehr viel Platz natürlich hier. Ne? Das
Zentrum natürlich auch offen. Ne?
Offen.
Also der Ball wäre für einen Sechser natürlich ein super Ball gewesen zum Abgreifen, aber ist offen. Hummels zieht sich zurück. Und dann spielt Frankfurt. Das muss er. Und dann spielt Frankfurt natürlich schnell, aber das Laufduell, man darf es nicht verlieren in dem Moment. Verliert er aber.
Eine Grätsche wäre vielleicht
ja, ganz gut. Und dann müssten natürlich alle anderen in dem Manndeckung in der Box, heißt es immer so schön, oder im Strafraum. Ne?
Der diensthabende Rechtsverteidiger ist übrigens Emre Can. Das ist der, der keine Lust hat,
in der Europa League zu spielen.
Ich glaube, das ist der. Der stellt das Erscheinen sehr relativ früh ein da drüben. Der lässt und guckt sich das Ganze interessiert aus größerer Distanz an. Der Hummels muss dann nämlich raus und da war nichts mehr. Also da hilft keiner mehr.
Ja, ja. Das war völlig richtig, da rauszugehen. Jetzt muss er raus.
Man muss aber auch sagen, die Flanke von Kostic war nicht so schlecht. Ne?
Das so präzise, halt, ne? So präzise. Und dann kann Silva auch Kopfball.
Ich frage mich, ob man als Torwart den Ball nicht auch halten könnte. Ich finde, irgendwann muss ein Torwart auch einmal seiner Mannschaft am Punkt holen. Und das, den muss er nicht halten, aber ich finde, ein guter Torwart kann den halten. Und Dortmund hat für mich so ein eklatantes Torwartproblem und seit Jahren, da kann ich mich nur wiederholen. Und bevor wir groß über Haaland sprechen und über Neuaufbau, das Erste, was die Dortmunder machen müssen, sie brauchen einen Torwart und sie brauchen eine Abwehr. Und da haben sie nichts, wie du sagst, das Mittelfeld, das war doch, die Wiese war doch frei, da hättest du ja Zeiten können oder Bierzelt aufstellen, was da im Sechserbereich offen war. Und ist doch bei Dortmund immer so, die werden doch immer ausgekontert. Und dann kriegen sie natürlich auch, das eine Tor hat ja nicht gegolten, der Kopfball. Dann hätten sie ja wieder zum goldenen Abschluss noch ihr Tor bekommen nach dem Standard. Ist da immer das Gleiche und da ist keine Verbesserung, nichts.
Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal, dass die Mannschaften, die besten Torhüter haben, die stehen eben auch relativ weit oben. Das muss man einfach sagen.
Favre hat ja auch genau deshalb auch mal das System umgestellt und hatte mit drei Innenverteidigern gespielt. Damit war es stabiler, weil halt natürlich einer mehr hinten drin war. Dann auf Kosten der Offensive war ja auch groß diskutiert, ob das dann Sinn macht, mit drei Verteidigern zu spielen. Defensiv hat es schon Sinn gemacht zu dem Zeitpunkt. Da haben sie gepunktet.
Dienstag ist Champions League. Leichter Gegner für den Borussen. Man City. Ja. Auswärts.
Außer vorne.
Auswärts ist immer, hört sich immer super
an. Auswärts, vor keinem Zuschauern.
Traust du ihnen was zu?
Ja, Man City
ist natürlich
immer hofft man aus deutscher Sicht für Dortmund. Und man traut ihnen auch, klar, immer was zu. Aber Man City ist natürlich momentan schon so schnell und so stark und so effektiv auch. Boah. Also das ist, das ist Champions League.
Gut, dann wollen wir noch hören, was Sie gesagt haben zu unserer Frage der Woche im Dopafon.
Für Borussia Dortmund ist der Zug für die Champions League diese Saison endgültig abgefahren. Aber man hatte ja auch selbst Schuld.
Ja, man sollte sich vielleicht mal so langsam daran gewöhnen, dass Dortmund nur noch Mittelmaß ist und viel zu hoch bewertet ist. Wenn man es nicht schafft, in ein, zwei Jahren eine Mannschaft zusammenzustellen, spielerisch und nur aus Individualisten besteht, dann schießt Geld mal wieder keine Tore und nicht genug Tore. Und damit ist man eben dann aus den Champions-League-Plätzen heraus.
Ich bin der Meinung, Borussia Dortmund hat selber Schuld. Hätten sie Lucien Favre behalten, hätten sie ein paar Punkte mehr.
Die Zukunft beim BVB sollte so aussehen, dass man dem Burschen mal beibringt, was die Einstellung zur Arbeit angeht. Da geht es um Millionen, da geht es um Verein.
Gut, ich zahle mal ein für den einen, ne, Zuschauer. Geld schießt keine Tore, oder?
Du musst sowieso noch was reinmachen.
Ja, ich wusste, dass du kommst damit. So, wir machen nur einen einzigen Spot und dann reden wir über einen der großen Gewinner, nämlich über Eintracht Frankfurt. Die sind auf Champions League-Kurs. So, wir sind schon wieder da. Ne? So schnell geht das hier bei uns, Achim. So, Frankfurt also wirklich mit einer bisher tollen Saison. Aber man munkelt ja, Freddy Bobic zu Hertha BSC. Bruno Hübner hört auf, der Vertrag läuft aus. Carlo, und jetzt gibt es auch Gerüchte um den Trainer, um Adi Hütter.
Finde ich ehrlich gesagt ziemlich traurig. Ich finde, auch wie er sich gestern gegeben hat, ist ein sehr interessanter Mann und wie er sich bisher in Deutschland gezeigt hat, super seriös. Aber ich finde, und da sind wir auch dann gleich bei Herrn Rose, Trainer, die Verträge haben, auch wenn sie Klauseln haben. Ich würde nie einen Trainer Klausel geben. Entweder du bekennst dich zu meinem Verein oder Gladbach würde auch heute noch existieren ohne Rose. Bin ich ganz sicher, die wären nicht in der dritten Liga verschwunden ohne Rose. Und ein Trainer hat ein absolutes Vorbild zu sein, finde ich, was Verträge anbelangt. Ich kann nicht zu meinem Spieler sagen, du, identifizier dich mal mit Eintracht Frankfurt und ich selber denke dann an Gladbach oder in Gladbach ist es gleich. Ich finde das völlig unmöglich und diese Klauseln für Trainer dürfen nicht sein in Verträgen. Und wenn der Trainer dann zu mir als Verein nichts will, dann soll er wegbleiben. Und jetzt haben wir beim Hütter das Gleiche. Ob der jetzt 7,5 Millionen kosten soll oder 10 oder 2, ist meines Erachtens völlig egal. Bei Spielern muss man es noch akzeptieren, weil anders wird es nicht gehen, oder zumindest bei vielen. Aber bei Trainern, Ausstiegsklauseln, I'm sorry, das geht nicht.
Das ist eine ganz komische Entwicklung für mich, die wir da gerade haben. Mal abgesehen davon, ich muss ihn einmal loben, das Bild da gestern, dass der einen Hausmeisterkittel anhat auf der Bank. Das habe ich auch selten gesehen bis jetzt. Aber gut, das nur nebenbei. Mantel.
Sakko.
Das ist kein Sakko.
Ein Mäntelchen.
Aber wenn es ihm doch Glück bringt, scheinbar,
dann ist doch alles in Ordnung. Ja, genau. Also Latek hat einen blauen Pullover angehabt.
Ich finde auch. Ein bisschen Arbeit.
Aber die Entwicklung bei den Trainern, die haben doch ein anderes, da ist doch ein Modell dahinter. Ich will doch mit einem Trainer was erarbeiten. Das macht zumindest der Manager, hat einen Plan, dass man sich da zusammensetzt und der Trainer kommt mit einer Idee um die Ecke. Vielleicht klappt die nicht nach 2-3 Monaten, das ist was anderes. Aber wenn es dann klappt, dann den laufenden Zug, den man mit aufgebaut hat, zu verlassen, weil irgendwie sich bestimmte Eckdaten verändern, finde ich beim Trainer extrem komisch. Also da wundert es mich. Wir werden uns möglicherweise daran gewöhnen müssen. Und Marcel wird es wieder sagen. Hör auf mit deiner Moralisierung und Träumerei.
Romantik nennt man das.
Ja, Romantik. Ja. Aber ich finde,
dass das insgesamt aber auch den Trainerberuf oder die Einflussnahme des Trainers schwächt. Weil wenn ich als Manager weiß, dass ein Trainer quasi schon mit der Unterschrift auf gepackten Koffern sitzt, gebe ich ihm natürlich auch weniger Mitspracherecht bei der Kaderplanung, weil ich ja damit rechnen muss, dass er nächstes Jahr wieder weg ist.
Andreas, das heißt, aber was heißt gepackte Koffer? Die Halbzeit von Trainern heutzutage, glaube ich, das ist nicht von mir, das hat Guardiola auch selber mal gesagt, 3 Jahre, glaube ich, dann wird's rehagelhaft.
Also da hat über Frank letzte 3 Jahre, das ist interessant für mich. Ja,
schön, wie es gewesen, ne?
Im Idealfall.
Wenn du so arbeitest wie
Max Eberl,
kann doch schon sein.
Kann es sein. Ja. Thomas, aber Max Eberl ist doch kein Idiot. Also der hat doch diese Dinge abwägen.
Hat doch keiner gesagt.
Der hat doch, na guck mal, wir unterstellen ihm doch, er akzeptiert eine Ausstiegsklausel. Der hat das abwägen müssen. Der hat sich gefragt, was will ich für einen Trainer? Und der Einzige, der mir das verspricht zu liefern, was ich mir vorstelle, ist Marco Rose.
Und was ist jetzt, Marcel,
bevor du
von Champions League erzählst, die der geschafft hat, dann sagt ihr, und wo ist Borussia Mönchengladbach nächstes Jahr?
Und jetzt,
wo sind die nächstes Jahr? Wer zahlt die ganze Chance?
Borussia
Mönchengladbach bezahlt es und der Herr Rose ist in Dortmund.
So, deswegen glaube ich, wird es nicht helfen, wenn wir hier moralisieren, sondern die normative Kraft des Faktischen wird Herrn Eberl dazu bringen, dass er beim nächsten Trainer sagt, das
schreibe ich nicht mehr rein. Genau. Und wenn der nicht
will... Aber er hat ja gesagt, das geht nicht.
Wenn bitte?
Genau, er hätte ihn nicht gekriegt, hat er gesagt.
Ja, genau. Aber beim nächsten wird er möglicherweise sagen, aus dieser Erfahrung, nicht weil wir hier sagen, das darf nicht sein, das sollte nicht sein, sondern aus ganz klarem eigenem Vereinsinteresse, das mache ich nicht nochmal. Weil wenn was gut geht, ist er mir nach 2 Jahren wieder weg.
Andererseits, wenn Max jetzt ja, genau. Adi Hütter da rauskauft, weil der eine Ausstiegsklausel hat, was sagst du dann?
Nichts, er macht das, was ihm selber passiert. So ist das. Mhm. Ja, und wenn Frankfurt das akzeptiert hat, gestern, ich war auch enttäuscht von dem, wie Adi Hütter sich da gegeben hat. Für mich war gestern klar, dass er zu Gladbach geht.
Was hat sich enttäuscht genau?
Bitte?
Seine Aussagen?
Naja, dass er, jetzt muss er eiern. Jetzt hat er sich selber in die Situation gebracht, dass er eiern muss. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich habe keine Lust, immer wieder mich zu diesem Thema zu äußern. Ich bin nur fokussiert auf, dass wir die Champions League erreichen. Ja, so heißt es, sie bleiben. Wie gesagt, ich äußere mich, ich habe doch alles schon gesagt. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, mich zu diesem Thema zu äußern.
Er hat vor ein paar Wochen noch gesagt, ich bleibe, ne? Erinnerst
du dich? Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Hat er das wirklich gesagt, ich bleibe, oder hat er gesagt, ich äußere mich zu diesem Thema
nicht? Wir haben es gelesen, sagen wir es
so. Gelesen habe ich es auch so, dass er es so gesagt haben soll. Aber die Geschichte ist jetzt bei
Adi. Verteidige mal die Trainer.
Bei Adi ist es jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen eine andere Situation, weil bei ihm bricht jetzt auf einmal der Sportdirektor weg und der Sportvorstand weg. Also das ist ja beide, die jetzt, die mit ihm jetzt alles gestaltet haben und total erfolgreich gestaltet haben, die brechen jetzt weg.
Und jetzt eine Mannschaft, von der du nicht sicher sein kannst, alles andere als sicher sein kannst, dass sie so bleibt, wie sie ist.
Ja. Richtig.
Und dass du nächstes Jahr nicht vorgerechnet bekommst in Frankfurt, du sag mal, aber wir haben doch letztes Jahr die Champions League erreicht, was ist denn jetzt los mit dir? Bist du nicht mehr gut genug? Deswegen, das ist legitim, dass ein Trainer sagt, pass auf, ich muss gucken, für mich selber auch, denn sonst schmeißen sie mich nach 3 Wochen
nächste Saison. Aber das ist doch für die Eintracht eine bescheidene Situation jetzt. Ne? Wie willst du die nächste Saison denn planen im Moment?
Ja.
Doch gar nicht. Ist ja gar keiner also, da, oder?
Mit wem machst du das? Wichtig war, dass der Kaderplaner, mit dem haben sie verlängert. Also das ist, finde ich, was ganz, ganz wichtig ist, dass da eine Konstante bleibt, mit der Adi super arbeiten könnte, um den Kader wieder gut aufzustellen. Aber alles andere ist natürlich, und deshalb auch diese Aussage. Ich finde es aber besser, als wenn er sagen würde, ich bleibe auf jeden Fall.
Nein, das kann er eben nicht mehr sagen.
Und hinterher passiert
aber weil er es nicht mehr sagen also, kann.
Dann sind das genau die Antworten, die man halt kriegt, wenn eine Situation nicht fix ist.
Ja? Ist dann praktisch das Schicksal des Herrn Hütter an das von Freddy Bobic geknüpft? Oder ist er nicht eigenständig als Trainer unterwegs? Nein. Und ist es nicht genauso spannend und auch verpflichtend, wenn man in Frankfurt einen Vertrag unterschrieben hat, bis zum Jahr sowieso, und der geht nächstes Jahr noch, dass man dann sagt, okay, den erfülle ich auch. Sind eigentlich Verträge überhaupt nur noch da, um sie zu brechen und dann den sogenannten nächsten Schritt zu machen? Bei den Spielern ist ja diese Floskel, da müsste man keine 3 Euro zahlen, da müsste man 3.000 oder 3 Millionen zahlen, wenn man diese Floskeln mit dem nächsten Schritt immer nimmt. Die Trainer kommen jetzt auch schon mit diesem Unsinn daher. Also muss ich mich wirklich fragen, gibt's denn die Verträge nur noch, dass man sie bricht? Also, und Marcel, da muss ich jetzt mal eines sagen. Den Satz, den hast du neulich auch mal gesagt, so ist das Geschäft. Und genau deswegen ist ja der Fußball beim normalen Fan oder bei vielen da, wo er momentan ist. Die Leute verstehen es nicht mehr. Wenn du mit deinem Nachbarn sprichst und ich mit meinem, der versteht es nicht mehr, was da abgeht. Und es kann doch keine Selbstverständlichkeit sein, dass seriöse Fußballlehrer ihre Verträge brechen, weil sie eine Klausel haben.
Er
bricht den doch
nicht. Carlo, er hat unter im Paragraph 15-34a hat er drinstehen, ich habe eine Ausstiegsklausel.
Ja, und
wie viel kostet dann so... Ja. Aber das ist doch ein Vertrag, ob uns das gefällt
und,
oder
nicht. Und weil du gerade sagst, übrigens, der FC Bayern macht es nicht. Der FC Bayern hat andere Machtpositionen, das weiß ich. Aber wenn der Max Eberlein, hoch anerkannter Sportdirektor im deutschen Fußball, wenn der sagt, bei uns in Gladbach kriegt nie ein Trainer eine Ausstiegsklausel, dann ist das in Stein gemeißelt und dann wissen das die Roses und wie sie alle heißen und dann haben sie sich daran zu halten. Und das muss in den Fußball rein, weil es kann nicht sein, dass Führungskräfte rumspringen, wie es ihnen gerade
fällt. Und weil sie so argumentieren, wie sie argumentieren, kaufe ich mir auch morgen wieder den Kicker.
Aber jetzt komme ich mal zu mir.
Von
der Trainerseite, Carlo, ist natürlich auch so. Völlig überzeugt, einen 3-Jahres-Vertrag in Mainz unterschrieben und wollte da auch richtig mal alles einbringen, was so in mir steckt. Aber Das hat dann auf der anderen Seite irgendwie nicht ganz funktioniert.
Also jetzt
und dann hat man sich getrennt.
Aber du hattest keine Ausstiegsklausel.
Ich hatte keine Ausstiegsklausel.
Oder hattest du jemals eine?
Ich hatte in Regensburg hatte ich
eine. Ja, Regensburg warst du
schon. Aber lieber auch
da hatte ich, aber am Anfang nicht.
Aber da machst du ja
wirklich 2-Jahres-Vertrag, dann hatte ich keine. Und dann haben wir uns auf eine Verlängerung verständigt. Ja. Danke. Und in der Verständigung haben wir dann im Einvernehmen mit dem Verein, das hat dem Verein auch natürlich ein bisschen was gebracht, gab es dann eine Ausstiegsklausel. Ich konnte mir aber, und das ist jetzt zu deinem Thema, ich konnte mir 100% vorstellen, das ist für mich auch ganz wichtig, weil ich bisher noch keinen Vertrag auch irgendwie abgebrochen habe, dass ich diesen Vertrag erfülle. Also den habe ich unterschrieben, nicht weil ich die Ausstiegsklausel hatte, sondern weil ich mir vorstellen konnte, in Regensburg diese Zeit auch zu arbeiten.
Wobei dann gilt der Spruch natürlich vielleicht sogar, du wolltest den nächsten Schritt machen, weil du hast dich ja zumindest ligamäßig dann verbessert, kann man so sagen.
Aber, weil du jetzt gerade das angemerkt hast, da kann ich auch wieder die Seite des Vereins sehr objektiv vertreten. Der Verein, der den Trainer dann, wie bei dir leider in Mainz passiert, entlässt, der zahlt auch eine Abfindung. Also dieses Gejammere zum Teil der Trainer, dass sie ja immer das schwächste Glied in der Kette sind, das gilt auch nur in gewisser Weise, weil der Dumme ist immer der Verein, weil der Verein zahlt immer. Der zahlt bei den Spielern und der zahlt bei den Trainern. Und weil es gerade um den nächsten Schritt geht, ich nenne jetzt mal einen berühmten Namen, Jupp Heynckes. Als der in Gladbach angefangen hat, dann hat ihn Uli Hoeneß damals 1986 holen wollen. Dann hat Jupp Heynckes zu ihm gesagt, lieber Uli, wir haben zwar gemeinsam Fußball gespielt und zum Teil große Erfolge errungen, aber ich habe hier noch ein Jahr einen Vertrag und ich bleibe hier. Derselbe Jupp Heynckes hat ein paar Jahre später, 1996, von Barcelona ein Angebot gehabt. Und da hat der Vizepräsident von Barcelona zu ihm gesagt, weil Jupp Heynckes gesagt hat, ich mache es nicht. Ich habe noch Vertrag in Bilbao. Und dann hat der Vizepräsident gesagt, Herr Heynckes, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie hier reden? Dann hat der Jupp Heynckes zu ihm gesagt, wissen Sie, mit wem Sie reden? Ich bin ein Trainer, der seine Verträge hält. Und ein Jahr später ging selber Jupp Heynckes zum Real Madrid und ist Champions League Sieger geworden. Nee, da geht es um Seriosität und darum, dass man seine Verträge hält. Bitte?
Das ist jetzt Romantik.
Aber wäre eine schöne Welt.
Der Vertrag ist
doch erfüllt. Ich würde es
lieben. Dann super. Hast du recht, wenn du sagst, ein Sportdirektor darf diesen Aspekt, diese Klausel nicht einsetzen. Aber er erfüllt seinen Vertrag, weil das steht da drin.
Ja. Aber dass wir uns jetzt hier noch rechtfertigen müssen, dass jemand standfest ist, dass er Verträge respektiert und dass er dann als Romantiker
abgetan wird. Warum musst du dich denn dafür rechtfertigen?
Nein, aber so kommt mir das vor, dass Herr Wild hier auf der Anklagebank sitzt, dafür, dass er letztlich
eine wunderbare Welt wäre das.
Carlo, kommst du ja auch aber so vor? Ich hoffe nicht.
Ne? Bin zu alt, um mich mit Träumereien zu beschäftigen.
So, wir müssen jetzt auch noch mal ein bisschen Geld verdienen, hätte ich beinahe gesagt. Also, wir machen noch mal. Wir machen noch mal eine kurze Pause, dann reden wir über den alten und neuen deutschen Meister gestern, das Topspiel in Leipzig. Vorher noch mal die Chance, oder das erste Mal die Chance für Sie, 2 E-Bikes und 1.000 Euro zu gewinnen. Bis gleich. Wir machen weiter mit dem Check24-Doppelpass, kommen jetzt zu einem Thema, wo Andreas gerade so nebenbei mal kurz erwähnte, da sage ich nicht allzu viel dazu, nämlich zum deutschen Meister. Also nach dem 1:0-Sieg in Leipzig gestern Abend liegt der FC Bayern 7 Punkte vor RB und das bei nur noch 7 ausstehenden Spielen. So einen Vorsprung hat ein Tabellenführer übrigens noch nie verspielt. Schlecht für die Spannung, gut für die Bayern.
Deutscher Meister wird nur der FCB. Das ist so, das war so, aber muss das wirklich immer so sein? Vielleicht ja. Vielleicht auch zu Recht, weil die Bayern eben auch an schwächeren Tagen gewinnen und dabei immer genau so gut sind wie nötig. Da reicht dann eine gute Aktion, um das Spitzenspiel zu entscheiden. Abgezockt, humorlos und effektiv. Bravo, bravo. Selbst ohne den gnadenlosen Lewandowski und ohne weitere verletzte Stammspieler, selbst in einer Saison, in der sie selten ihre Topform erreichen, sind die Bayern die Besten in der Bundesliga. Wieder und wieder, Jahr für Jahr, inzwischen zum 9. Mal in Folge. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage. Warum kann nie einer die Bayern gefährden?
Achim, kannst du uns das erklären?
Liegt natürlich definitiv an der Qualität und an der Art und Weise, wie die Mannschaft so in sich diese Erfolge einfach gierig, diesen Erfolgen gierig nachjagt. Also ich habe am Schluss den Müller, Thomas Müller, am Schluss gesehen. Völlig emotional. Und zu wem geht er? Und das sind zwei totale Mentalitätsspieler, zu Joshua Kimmich. Und dann sind sie hier Brust an Brust. Und das ist so diese Energie, die da vorherrscht. Und trotzdem hat es gestern Leipzig super gut gemacht. Hatten sie
wirklich so gut? Ich meine, Julian Nagelsmann hat das auch gesagt. Waren sie so?
Also dieses Angriffspressing, zum Beispiel in der zweiten Hälfte, das waren, glaube ich, zwei, drei Minuten hatte Bayern so eigentlich das Spiel im Griff. Und dann ging aber dieses brutale Angriffspressing los, wo selbst dann absolute Topspieler wie Sané und auch Müller und Kimmich dann schon so unter Druck geraten, dass einfach Fehler passieren, sie Bälle erobern. Und damit haben sie natürlich dann Chancen kreiert und sie nicht gemacht.
Aber wenn du kein Tor schießt, dann...
Das war es ja mit dem Kreieren. Da hat jeder den Hut gezogen vor dieser Phase, weil die Bayern so fast um ihren Strafraum reinzupressen, das ist schon selten und ist gewagt obendrein. Ist eigentlich gut gegangen, aber nicht gut genug, weil kein Tor geschossen. Weil dann geht dein Konzept super auf und dann hast du ein ganz anderes Spiel plötzlich. Aber sie haben natürlich vier, sagen wir mal, davon sind anderthalb wirklich gute Chancen. Die anderen sind so halbgare Chancen, die dann... Und das ist dann eben nicht passiert. Aber, und dann passiert das, was die Bayern immer machen. Es gab eine tolle Statistik gestern. Ich glaube, die letzten 14 Spiele 1-2. Wer auch immer sie sind, 2 oder 1, sie gewinnen immer. Oder
ja, 2 sind sie ja nicht so.
Na gut, doch.
Ja, die sind 2 sind sie ab und zu
in Leverkusen zuletzt das ganz wichtige Spiel vor der Winterpause. Wir erinnern uns. Leverkusens Saisonende war da sozusagen besiegelt. In Minute 92, weil sie das Ding noch gewinnen wollen. Ja, hat überhaupt keiner mehr erwartet, aber da gehen sie noch mal drauf. Und das macht kein anderer Club in dieser Konstanz. Das ist einfach wahnsinnig.
Aber wenn wir mal in Europa uns umschauen, ne, in den anderen Top-Ligen, da schaffen es ja die anderen Vereine nicht so, die man eigentlich oben erwartet. Warum schaffen das die Bayern immer wieder, Carlo?
Zunächst haben sie auf jeden Fall, auch wenn der Hansi Flick sagt, unser Kader ist in der Breite nicht so super aufgestellt wie letztes Jahr. Sie haben zunächst einmal eindeutig den besten Kader. Und wenn ich gerade höre, dass der Stammspieler gefehlt hat, Alphonso Davies hat gefehlt. Hallo, wer hat verteidigt für ihn? Weltmeister 2018, Lucas Hernandez zum Beispiel, ist jetzt ein Name. Okay, Lewandowski, da wissen wir alle, dass der Benzema den ersetzen könnte. Also das wäre jetzt ungerecht, den Choupo-Moting zu nehmen. Also die haben den besten Kader. Und ich habe mal, weil er gerade sagt, in Leverkusen. Ich meine, dass da viel Unvermögen einzelner Spieler bei dem 2-1-Tor von Lewandowski dazu kam. Mhm. Aber ich habe mal nachgerechnet, weil es war schon eine Flut in dem Jahr. Zum Beispiel Pedersen, Freiburg hat an die Lattenunterkante geschossen. Es waren 15 Punkte in dem Jahr, die der FC Bayern in den letzten Minuten geholt hat. A, weil er halt noch das Tor geschossen hat oder B, weil er auch Glück hatte. In dem Fall muss man wirklich sagen.
Oder C, weil er es auch wollte, ne?
Ja, und da finde ich, da kommt eine doppelte Psychologie ins Spiel. Die Bayern glauben immer dran, dass sie es hinkriegen. Und der Gegner glaubt auch, dass die Bayern uns irgendwann doch noch einen reinschießen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Momentum in dieser Geschichte. Aber entscheidend ist einfach, sie haben den besten Torwart. Da sind wir wieder gerade bei Dortmund. Der Neuer zieht dir halt Bälle raus, wo du halt dann am Saisonende 10 Punkte oder 15 mehr hast. Und die haben einen Torwart und die haben einen Mittelstürmer. Und dann haben sie jetzt eine starke Achse. Und der Rest... Also mit dem Kader bist du in Deutschland bist halt Nummer 1.
Der Rest ist auch stark.
Ja, eben. Da fallen dir die Worte. Und wenn einmal der schlecht ist, da kannst du mal einen Start mitlaufen lassen und gewinnst dann in Dortmund trotzdem noch. Und das ist halt das Thema. Und da sind wir jetzt dann. Der FC Bayern definiert sich auch nicht für die deutsche Meisterschaft. Da werden sich die Jungs immer freuen. Das Maß aller Dinge ist immer die Champions League.
Es ist auch diese Punktgenauigkeit. Also wenn du dir das Länderspiel in Nordmazedonien, da habe ich zum ersten Mal Kimmich müde. Weil ich dachte so, jetzt zahlt er. Endlich wird er menschlich und zahlt den Preis für das Rumgehampel auf dem ganzen Platz. Das kann man nicht hinkriegen über eine Saison. Mausetot kam der mir vor. Goretzka völlig weg. Gnabry überhaupt nicht mehr stattgefunden. Gestern, so die ersten 5 Minuten, denke ich, Kimmich, jetzt gucke ich mal. Mal sehen, was heute ist, denn heute gilt's ja.
Was hast du gesehen?
Dann fing der an zu rollen, das dauerte so ein bisschen, da waren 2 Fehlpässe dabei, dann fing der an zu rollen und so dann nach 10 Minuten war der wieder auf dem ganzen Scheißplatz unterwegs und ist in jede Lücke reingelaufen, hat sich für jeden Ball angeboten. Ich weiß nicht, wo die das herkriegen. Mit diesem Trikot ziehen die irgendeine Mentalität an
und eine Punktgenauigkeit, das ist schon beängstigend.
Aber es war gestern nicht so souverän. Also das war schon viel Arbeit. Und Sie haben die sogenannte Spiel- und Ballkontrolle hatten Sie gestern nach der Pause nicht mehr. Ja. Das muss man schon auch sagen. Da waren auch
Befreiungsschläge
dabei.
Ja, aber hattest du das Gefühl, Sie sind ernsthaft gefährdet?
Nee, weil ich habe auch nur einen Ball gesehen, den der Torwart halten musste. Der neue, das war der Schuss von Sabitzer. Und ansonsten haben Sie schön brav vorbeigeschossen, oder
ja,
nicht?
Ja, aber okay. Vorbeigeschossen.
Ja, aber es war halt Leipzig, das ist es doch die ganze
keine Riesenchancen.
Aber war das, so nicht sogar, war das nicht sogar ein Wechsel im System, dass man bewusst sich zurückgenommen hat? Ich hatte das Gefühl, man war zufrieden, wie man aufgetreten ist. Sie sind ja nicht vorgewählt rumgelaufen, weil heute geht nichts, sondern vielleicht war es genau die Idee. Die sind in der Lage, es wirklich so zu verändern. Also, weil die erste Halbzeit.
Lass uns mal reingehen ins Spiel.
Wie sehr überraschen.
Ja, aber Carlo hat gerade Manuel Neuer angesprochen, ne? Der kann alles.
Ja, der hält öfters seinen Kasten sauber. Er kann aber auch, wenn das Tor mal kaputt ist, insbesondere das Tornetz, einfach das Ganze flicken. Haben wir nämlich vor dem Spiel gestern gesehen. Da war eine undichte Stelle sozusagen. Und da hat er gesagt, komm, das Handtuch opfer ich, so ins Schwitzen komme ich eh nicht hier. Und hat das Ding mal zugemacht. Allerdings muss man auch sagen, der Schiedsrichter fand das Ganze nicht ganz so perfekt gelöst und hat gesagt, nee, da muss dann doch irgendwie noch mal einer kommen und das Ganze anders flicken, hat das nochmal kontrolliert und dann kam eben der weltbekannte Kabelbinder zum Einsatz und Manuel Neuer hat Folgendes dazu gesagt.
Das war ihm, glaube ich, ein bisschen zu unsicher. Also kann ich nicht sagen, er wollte eher diese Häkchen da haben. Und,
Kabelbinder nennt
sich's. Kabelbinder, genau. Und ich glaube, wir haben das aber schon relativ fest zugeknotet.
Also Marcel hat gerade gesagt, wäre eh keiner reingegangen. Was habt ihr beiden gerade getuschelt hier?
Ja, weil wir gesagt haben, hat er doch. Also Bayern hat ja jetzt nicht die beste Abwehr in diesem Jahr. Also er musste auch ein paar Mal Bälle aus dem Netz rausholen. Und das hat aber damit zu tun, dass Bayern natürlich in dem Jahr auch viel höher angreift. Also sie haben ein ganz anderes Angriffspressing. Und das ist natürlich immer die Gefahr, dass dann, wie gegen Gladbach, diese Bälle über die Kette drüber in die Schnittstelle. Und dann gibt es bei anderen Mannschaften halt auch sehr gute Stürmer, dass dann halt auch mal hinten was passiert. Aber insgesamt gefällt mir die Art, Fußball zu spielen, schon viel besser. Gestern?
Ich glaube auch, dass sie gestern Lewandowski nicht, das macht schon was. Also selbst bei den Bayern. Lewandowski. Ich hatte auch das Gefühl, wir werden denen ihr Blitz-Umschaltspiel werden wir ihnen schwer machen. Also so, dass sie hinter uns wieder die grüne Wiese haben und über uns wegrennen. Sie haben Werner nicht. Sie haben Leipzig sucht die Antwort, wer schießt uns die Tore? Der Top-Torschütze, was? Forsberg 6? Und wer noch
6?
Ist ja lustig. Aber das
reicht nicht dafür.
Das reicht nicht. Das hast du ja gestern gesehen. Das
Kollektiv kann es nicht.
Sørloth kommt noch nicht richtig an. Paulsen ist ein anderer Spieler.
Aber du hast eben das Nordmazedonien-Spiel angesprochen. Ich hoffe, dass Jogi Löw gestern sich das Spiel Leipzig gegen die Bayern angeschaut hat, denn es ist ja ganz einfach, was er machen muss. Ne? Er muss diese drei brauchen.
Kimmich, Goretzka, Müller, das Tor schon.
Dankeschön, Dirk, genau.
Alle drei machen alles richtig.
Hier sehen wir es.
Da ist der Kimmich-Pass, dann super, lässt den Adams stehen, das ist echt hart. Und da ist der Raum.
Furchtbar.
Plack.
Furchtbar schlüssig.
Ja, und so. Furchtbar einfach.
Schaut so super einfach aus.
Auf der Playstation sagt man
ganz genau.
Nee, so einfach geht das nicht.
Und ihr bleibt jetzt mal stehen und du fällst hin und auf der 6 ist keiner bei und dann Tor.
Müller mit links legt ihn wunderbar zurück, ne? Oder? Ich meine.
Aber das sind offensichtlich drei, die wissen, wo sie hinlaufen, die erwarten den anderen auch dort. Ja, all diese Dinge. Warum sollte die Nationalmannschaft das nicht nutzen? Ja,
und auch super Tiefgang. Also Müller in dem Moment wirklich super Tiefgang. Und in dem Moment, wo der Ball bei Kimmich ist und der kann den natürlich auch punktgenau spielen. Haben wir bei der Nationalmannschaft auch gesehen, jetzt nicht im letzten Spiel. Aber das ist natürlich auch dann die Qualität, die Bayern hat und die Effektivität. Und die Chancen, die sich Leipzig trotzdem erspielt hat, ob das jetzt Olmo, ob das jetzt Sabitzer ist, ob das auch die Entscheidung war, und da ist auch Bayern enorm stark, die richtige Entscheidung zu treffen. Olmo schießt ans Außennetz, den kann er auch präzise quer spielen und dann ist es vielleicht nur noch ein Passtor.
Er war wahrscheinlich so überrascht.
Aber das war eine Situation, wo er einmal auch stehen bleibt, dann statt weiter mit Tempo
draufzugehen,
ne? Und das waren ja die Chancen
von. Das waren die.
Guck hier, die meintest du eben, ne? Also die Schüsse, die vorbeigingen, ne? Richtig?
Ja.
Dann hören wir den Trainer nochmal, Julian Nagelsmann.
Natürlich tut uns das gut, wenn wir einen absoluten Goalgetter haben. Haben wir aber nicht. Wir fangen das auch gut im Kollektiv auf. Wir spielen ja nach wie vor eine sehr gute Saison. Aber für so ein Spitzenspiel heute, wo man jetzt nicht schlechter war, darum geht es ja, wenn wir heute schlechter gewesen wären, dann müssen wir darüber nicht diskutieren. Wir waren heute eher in meinen Augen besser als der Gegner. Wir sind in allen statistischen Werten besser wie der Gegner gewesen heute. Da müssen wir einfach, wie gesagt, die Dinge ein bisschen mehr nutzen, die wir uns ja spielen. Sonst arbeitet man sehr, sehr viel und am Ende kommt dann zu wenig dabei raus.
Bist du auch so ein Statistikfreak eigentlich?
Na, die kann man natürlich dann zum richtigen Zeitpunkt hernehmen.
Insofern, was heißt wenn zum richtigen Zeitpunkt?
Naja, jetzt wenn die Statistik Fall, für einspricht, jetzt ja. die Statistik spricht für Leipzig, ich meine, die Chancen waren ja trotzdem da. Also wir würden jetzt vielleicht anders diskutieren, wenn es auf einmal in der zweiten Halbzeit einen Dreh gegeben hätte und dann wäre es 2-1 für Leipzig. Dann können wir wieder darüber diskutieren, was hätte Bayern gemacht, wenn sie dann in Rückstand geraten wären, hätten sie noch nachlegen können. Alles Makulatur. Letztendlich ist es ein 1-0 und die Qualität ist da.
Das steht
und
der Trainer auch irgendwo in der letzten Rubrik steht die Statistik.
Das ist die wichtigste.
Statistik,
wie war nochmal das Ergebnis?
Und nicht der Ballbesitz.
Ja.
Oder
die okay, ja, da waren wir jetzt gerade nicht besser.
Aber und was, sonst waren wir... Ja, und was Bayern dann auch gemacht hat, natürlich die Hernandez verteidigt links. Das ist ja auch ein ganz klares Aufstellungsgeschichte gewesen. Gegen Leipzig, in Leipzig.
Wuchtige, wir haben die Aufstellung, glaube ich. Warte mal. Also, dann kannst du das nochmal erklären, bitte. Ja. Also Hernandez, also links. Ne? Ich fand auch für Lewandowski vorne, viele haben ja Gnabry erwartet. Ne?
Oder ja, und dann vorne Gnabry erwartet, aber
ja,
die Alternativen wären ja da gewesen. Und das ist natürlich schon eine sehr gute Abwehr, wenn es darum geht, dass sie sich etwas tiefer stellen und dann eben verteidigen. Und so war es ja auch. Erste Hälfte war, glaube ich, kein einziger Schuss von Leipzig aufs Tor.
Nee. Aber deswegen,
die Nagelsmann-Analyse ist so eine, die hat so, das war so eine scheinbare Besserheit.
Gönn sie ihm doch.
Ja, also, ja, ich komm,
das hat doch wehgetan. Ja,
natürlich hat das wehgetan, das Ding, und das auch diese auch Frage gestellt zu bekommen. Also, er hat diese 20 Minuten nach der Halbzeit, wo er dieses voll, wo er auch alles auf Rot setzt, alles rein, all in, und macht aber in der Zeit die Tore nicht. Und danach war das Ding auch wieder für die Bayern durch. Die haben doch die besseren Szenen in der zweiten Halbzeit hinten raus mit tauglichen Chancen. Ja,
vor allem. Aber das Problem beim All-In war, dass sie nicht all drin waren, und zwar im 5er oder im 16er. Ja. Da, wo es richtig brennt, da war keiner. Das waren halt so Schüsschen. Und der eine Schuss vom Sabitzer, der war gut. Alles andere war doch nur Getanze und nichts, was gebracht hätte.
Ja, aber alles. Auch Sabitzer, zweite Reihe. Die haben niemand da vorne drin.
Ja, im Strafraum, da fehlt der.
Als Innenverteidiger ist das wunderbar bei Bayern, sage ich dir. Wenn er so
und trotz alledem muss man sagen, das was Leipzig, und das glaube ich, kann man jetzt definitiv sagen, die Saison, die da jetzt gespielt wird,
absolut.
Auch die Qualität, die sie im Angriffspressing und, das war ja jetzt gestern auch nicht so deutlich zu sehen, aber ich finde vor allem im Gegenpressing, wenn sie Bälle verlieren, sind sie so eklig und sofort so schnell in den Zweikämpfen wieder drin, dass sie absolut verdient ein Spitzenspiel gestern abgeliefert haben und leider Gottes haben so ein bisschen die Tore gefehlt. Es wäre ja noch mal interessant gewesen, wenn tatsächlich da noch mehr passiert wäre und Bayern noch mal reagieren hätte müssen. Also das haben wir uns ja alle eigentlich gewünscht, aber kam nicht.
Du warst ja in Leipzig. Was unterscheidet RB von vielen anderen Vereinen?
Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt schon noch mal eine Entwicklung passiert in den letzten drei Jahren, seitdem ich, oder in zwei Jahren, wo ich weg bin. Aber es ist halt, Leipzig hat halt einen ganz klaren Plan gehabt, junge Spieler, talentierte Spieler aufzubauen. Wenn ich drüber nachdenke, Sabitzer war in der Aufstiegssaison dabei, Orban war dabei, Gulaschi war dabei, Klostermann, Halstenberg, Forsberg, die waren ja alle schon in der zweiten Liga und haben den Aufstieg mitgemacht. Das heißt, es ist auch eine Identifikation mit dem Verein langsam entstanden und die Spieler, die geholt werden, auch alles talentierte Spieler, die weiterentwickelt werden. Upamecano ist zum Beispiel jetzt auch ein klares Beispiel, in Salzburg aufgebaut, jetzt in die Bundesliga, ist für mich ein absoluter Top-Innenverteidiger. Also es hat alles Struktur, es hat alles einen klaren Plan und die Arbeit dort war, also dort zu arbeiten, war überragend. Auch mit Ralf zusammenzuarbeiten war für mich schon einfach ein Gewinn. Und deshalb bin ich da auch hin, weil Ralf mich da überzeugt hat, dass es für mich ein Gewinn wird. War so.
Deswegen wird er jetzt Nationaltrainer, ne? Oder?
Und du wirst Co.
Ja, wollte ich sagen. Gehst du mit?
Habt ihr solche Ideen?
Ja. Ideen haben wir immer ganz viele hier. Ja. Ob die immer so...
Also ich bin für alles offen.
Die stimmen
nicht
immer,
nicht nur dafür, sagen. Sondern auch tatsächlich. Auch tatsächlich. Unsere Kinder sind jetzt alle raus aus der Schule. Wir haben jetzt komplett alles offen und alle Möglichkeiten. Und dann wird man sehen, was dann entsprechend aussieht.
Siehst du, das ist das Schöne an dieser Sendung. Hier kann man sich auch bewerben. Ne? Und es sind schon oft welche dann auch.
Ja, genau. Direkt aus der Sendung raus, oder?
Nicht ganz. Du musst gleich mal auf dein Handy gucken. Der erste Anruf wird schon da sein. Wir starten gleich zu unserem Chefreporter, zu Florian Plettenberg. Es gibt Neues von Robert Lewandowski. Vorher nochmal die Chance auf 2 E-Bikes und 1.000 Euro. So, wir machen weiter mit dem Check 24 Doppelpass und nächste Woche wieder Champions League.
Ja, und wenn Champions League angesagt ist, ist natürlich auch Zeit für den Fan-Talk bei uns bei Sport 1. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch Gastgeber Thomas Helmer natürlich und Dortmund natürlich im Einsatz und sowohl auch die Bayern, also zwei deutsche Mannschaften, können es theoretisch noch schaffen, einen Schritt weiter zu kommen in der Champions League. Allerdings die Aufgaben sehr, sehr schwer. Der BVB muss ran gegen Manchester City, haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, und die Bayern eben gegen PSG. In der Liga hat es ja zumindest funktioniert bei den Bayern ohne Robert Lewandowski, gab trotzdem 3 Punkte. Jetzt ist die Frage, gegen PSG, gegen die ganz Großen, klappt das etwa auch ohne Robert Lewandowski? Sie müssen auf jeden Fall auf ihn verzichten, das steht fest. Die Frage geht an Marcel Reif. Was glaubt er? Allerdings kannst du kurz überlegen, Marcel, dann antworten.
Ich denke, Bayern gewinnt 2-1 und Dortmund verliert 3-0. Ja, sorry.
Das heißt, es kommt keiner dann weiter in beiden Spielen?
Die Bayern auch auswärts. Paris gestern, die haben fast parallel auch 1-2 gespielt. Gegen
Lille verloren, ne?
Haben zu Hause 0-1 verloren, zu Hause. Insofern haben auch Absenzen, nicht nur Lewandowski fehlt den Bayern, den fehlt Verratti und der eine oder andere. Also das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Ich halte die Bayern für am Ende stärker.
Wir schalten zu unserem Chefreporter, der steht in Leipzig, Florian Plettenberg. Hallo Flori. Nee, Flori sag ich, Pletti heißt es ja. Ne?
So. Hallo, guten Morgen in die Runde.
Wir haben gerade über Robert Lewandowski schon ansatzweise gesprochen. Viele haben ja gehofft, dass er sogar jetzt am Mittwoch schon spielen kann. Was sind deine Informationen?
Das ist leider ausgeschlossen. Lewandowski hat sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen, hat jetzt die letzten Tage komplett geruht. Also da hat man wirklich sehr, sehr vorsichtig agiert. Und die News, die jetzt so druckfrisch gerade zu mir gekommen ist, das ist die, dass das Kniegelenk weiter geschont wird. Er macht jetzt dann in den nächsten Tagen schon das, was möglich ist. Aber selbst das Rückspiel gegen Paris, also das am 13.04., da sagt man, dass es eher nicht der Fall sein wird, dass Lewandowski da schon bereit ist. Das bedeutet also, dass Hansi Flick auch einhält, was er gesagt hat, null Risiko bei Lewandowski, denn nach der Bänderdehnung, da kann der Teilriss folgen oder der mögliche komplette Riss. Und das war natürlich das totale Fiasko. Also man wird nichts tun, was Lewandowskis Knie noch mehr in Gefahr bringt. Und ihr habt es ja schon angesprochen, man hat Alternativen im Kader. Choupo-Moting, der hat das gestern ordentlich gemacht gegen Leipzig, finde ich. Hat er seinen Körper sehr, sehr gut eingesetzt. War ein schwieriges Spiel. Man hat noch Serge Gnabry, der ausgeruht sein wird gegen Paris. Und man hat natürlich noch Thomas Müller, den kannst du überall da vorne hinstellen. Also wird natürlich bemerkbar sich machen, dass Lewandowski fehlt. Aber man kann insofern ruhig bleiben, weil man wirklich noch Weltklasse in den Hinterreihen hat.
Gut, Thomas Müller läuft sowieso immer rum, wo er will, habe ich das Gefühl. Bänder, den um Knie ist blöd, ne?
Hatte ich auch schon mal. Also ganz, ganz schwierige Geschichte, weil es auch schmerzhaft ist und das Knie instabil wird. Und durch diese Instabilität ist natürlich eine Folgeverletzung schon ein großes Risiko.
Du kannst nicht tapen, ne? Oder wie zum Beispiel am Fußgelenk oder irgendwas. Ja. Also wie schwer wiegt das für die Bayern? Gestern haben sie es kompensiert. Ja,
jetzt
in diesen entscheidenden Spielen,
wenn er beide Spiele nicht mitmachen kann, ist schon ein großes, großes Handicap.
Hallo, können Sie das verkraften, die Bayern?
Ich habe die Woche ein sehr schönes Interview mit Vicente Lizarazu, dem Weltmeister und Europameister, geführt.
Lisa.
Und der sagt zu mir, Lisa, und der ist ja als Fernsehexperte gut dabei, der sagt, dieses Duell wird im Mittelfeld entschieden. Und er sagt, Paris hat nur einen überragenden Weltklasse-Mittelfeldspieler, das ist Verratti, und der hat ja zum zweiten Mal leider Corona oder wird dann ausfallen. Und der Rest, er schwärmt total von Neymar. Der sagt, das ist eine 50-50-Nummer und das sehe ich ähnlich. Also ob die jetzt zuerst zu Hause oder zuerst da spielen, das ist völlig egal, weil es sind ja eh keine Zuschauer da. Und die da vorne, man hat ja gesehen, wie die gegen Barcelona gespielt haben. Das 4-2-1 war großartig. Und dann, wenn wir das Rückspiel gesehen haben, da war es dann schon wieder wackelig. Also ich glaube, dass Bayern die einfach solidere Mannschaft hat, die stabilere Mannschaft. Und deswegen glaube ich, dass die sich letztlich durchsetzen werden.
Ja, auch ohne Robert Lewandowski, Dirk?
Ja, sie müssen in der Tat dann umstellen, weil du hast das Spiel sonst natürlich auf Lewandowski abgestimmt. Choupo-Moting ist gar nicht, der ist gar nicht der Ersatzmann. Das ist ein anderes Spiel. Du kannst den Weltfußballer Lewandowski nicht ersetzen im klassischen Sinne, sondern du musst die Systematik da vorne dann irgendwie verändern. Und die Qualitäten, die Choupo-Moting mitbringt, die, sagen wir mal, internationales Niveau haben, muss ich wohlwollend so attestieren. Ich habe noch nicht so viele Superspiele von Choupo-Moting gesehen, ehrlich gesagt. Aber wenn sie es ihm dann zutrauen, sonst hätten sie ihn als Ersatzmann ja gar nicht geholt, dann muss er auch irgendwas können.
Der weiß alles über Paris.
Der weiß alles über Paris. Und das läuft auf Gnabry raus, dass der vorne spielt, hast du viel mehr Tempo, hast drei Flitzer nach vorne.
Also wenn der wieder zu sich findet. Und die Pause wird ihm hoffentlich gut getan haben, weil der wirkte wirklich. Der war überspielt, wenn du das Wort erfinden möchtest. Dann passte das auf den. Der konnte gar nicht, die für gar nichts mehr. Aber ja, Lewandowski, er wäre nicht Weltfußballer. Das hat er ja nicht irgendwo im Supermarkt gekauft, den Titel. Sondern wenn der ausfällt, muss es eine Lücke geben. So.
Aber ich traue es den Bayern trotz alledem 100% zu. 100%. Das machen sie vielleicht auch sogar. Und das ist so die Mentalität von Bayern. Gerade deshalb kann ich mir vorstellen, dass die Bayern noch mehr als Team zusammenrücken, eine tolle Mannschaftsleistung bringen und im Mittelfeld sind sie super aufgestellt. Also ich glaube auch, dass Bayern weitergeht.
Peter, wir haben gerade gehört, Paris gestern verloren, sind Zweiter, glaube ich, im Moment. Ne? Ist das richtig? Ja. Sind sie schwächer noch als letzte Saison im Finale gegen die Bayern? Wie würdest du sie einschätzen?
Es ist schwer einzuschätzen. Ich schätze die Bayern so ein, dass sie alles dafür tun werden, die Champions League zu verteidigen. Das ist ihr Turnier, das ist der Pokal, wo die Spieler sich nach letzten dieses Ding dann nochmal eben zu holen. Das hat im Kader noch keiner geschafft und das ist das große, das übergeordnete Ziel. Für mich ist der FC Bayern auch Favorit in diesem Duell und ich erwarte trotzdem Choupo-Moting in der Startelf gegen die Pariser, weil er kennt die Truppe. Hansi Flick ist dafür bekannt, dass er auch Leistungen belohnt und auch Trainingsleistungen belohnt. Choupo-Moting hat das nachgewiesen und er hat mit Serge Gnabry in der Sturmspitze noch nicht so oft gespielt. Jogi Löw ja, Hansi Flick eher nein. Und das Bayern-Spiel, das wäre eher ein komplett anderes, wenn jetzt auf einmal Gnabry vorne drinne spielen würde. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht Sané mal wieder auf die Bank muss. Den fand ich gestern gegen Leipzig sehr enttäuschend und vielleicht kommt Gnabry mit neuer Power über die Außenbahn. Und wie gesagt, Choupo-Moting ist einer, den kannst du schon da vorne reinstellen. Der hat gestern sehr, sehr viele Bälle festgemacht, mit dem Rücken zum Tor gegen Upamecano gespielt. Das war echt ein sehr intensives Duell und davon hat dann auch Müller profitiert. Davon hat dann auch Coman profitiert, weil er eben so im Halbkreis des Mittelfelds, da hat er viele Bälle auch abgelegt. Die Flügelspieler konnten dann so in die entscheidenden Zone reinbrechen. Also ich fand es nicht, dass das Spiel der Bayern sich so verändert hat durch Choupo-Moting. Aber natürlich ist Lewandowski nicht zu ersetzen. Aber Paris ist meiner Meinung nach keine Weltklasse-Mannschaft aktuell.
Eine Personalie haben wir noch. Er war gestern gesperrt in Leipzig. Aber beim Länderspiel hat der ehemalige Präsident Uli Hoeneß Folgendes gesagt zu Jerome Boateng. Wir schauen uns das mal an. Ich würde ihn nicht zur EM mitnehmen. Rums. Daraufhin hat Hansi Flick auf der Pressekonferenz Folgendes geantwortet.
Seine Meinung, ich finde, ich kenne es natürlich von Bayern München, dass man seine Spieler immer unterstützt. Ja. Über Jahre hinweg, ich bin hier groß geworden und habe das immer auch dementsprechend so empfunden. Aber ich kann nur sagen, Jerome ist zehn Jahre bei Bayern München. Er hat zweimal das Triple mitgewonnen.
Betty, warum mag der Uli den Jerome nicht?
Das ist eine kühne These. Ich würde jetzt so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist so ein deutliches Zeichen, dass das, was auch die letzten Wochen berichtet wurde, dass das einfach zutrifft, dass es einfach bei verschiedenen Personalien immer wieder Meinungsverschiedenheiten gibt. Und natürlich kann man Uli Hoeneß vorhalten, dass er ehrlich war. Das war natürlich auch ein Stück weit Entertainment und er hat seine Meinung artikuliert. Das ist in Ordnung. Aber meiner Meinung nach darf der Ehrenpräsident des FC Bayern keine so eine Aussage treffen über einen Spieler des FC Bayern, der A, Stammspieler ist, B, in sich einer sehr, sehr guten Form befindet und der mit dafür verantwortlich war, dass die Bayern die 6 Titel geholt haben. Also das hat mich schon sehr, sehr verwundert, zumal er ja auch einen unmittelbaren Konkurrenten ins Spiel gebracht hat mit Mats Hummels. Aber klar ist auch, so dieses Verhältnis Hoeneß, Jerome Boateng, das wird kein Liebesverhältnis mehr. Wir erinnern uns zurück, Mai 2019, die Bayern wurden Meister und Uli Hoeneß hat dann im Rathaus am Marienplatz in unsere Mikros gesagt, ja, dem Jerome, also der sollte sich jetzt mal langsam Gedanken machen und er sollte am besten wechseln. Und Boateng ist ja dann bekanntermaßen geblieben. Aber es ist natürlich auch so eine, So eine Geschichte unterstützt vielleicht auch Hoeneß damit indirekt Hasan Salihamidžić, denn der Vertrag mit Boateng, der wird eher nicht verlängert. Das heißt, er wird die Bayern nach 10 Jahren verlassen. Auf der anderen Seite braucht Hansi Flick Jerome Boateng. Und natürlich muss er sich als Trainer vor seine Spieler stellen. Und das ist etwas, das zeichnet ihn aus. Das macht ihn stark in der Kabine. Und diese Spieler, Neuer, Müller, Boateng, die er ja wieder stark gemacht hat, die zahlen ihm das mit Leistungen zurück. Deswegen kann die Reaktion von Hansi Flick natürlich auch so ein gewisser Automatismus gewesen sein. Aber Hansi Flick, dem hat das überhaupt nicht gepasst, was Uli Hoeneß davon sich gegeben hat.
Sehr, sehr gut hat Jerome Boateng gespielt, sagst du. Ich frage mich schon, die 2 Tore gegen Dortmund, die nehmen wir aus der Wertung, wo er in beiden Toren mit drin war. Wer nur einen Schritt nach vorne geht. Das Zweite ist, beim FC Bayern gibt es außer Hansi Flick momentan keinen mehr, der den Vertrag mit Jerome Boateng verlängern will. Und deswegen ist es nicht so, dass es da verschiedene Meinungen gibt. Also die Meinung ist eindeutig und da muss der Uli Hoeneß nicht den Salihamidžić stützen, sondern das ist einfach Common Sense inzwischen, dass, und seit Monaten, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird. Und dass der Hansi Flick, der voll zu Boateng aus voller Überzeugung steht, seinen Spieler schützt, das finde ich absolut okay. Und das Verhältnis Hoeneß oder die Meinung des Uli Hoeneß zu Jerome Boateng, die hast du ja auch schon erwähnt, die ist ja ewig bekannt. Jerome hat ihn ja auch, als er ihn damals schon weggelobt hat, in seiner folgenden Saison wunderbar widerlegt, weil er hat es ja dann ordentlich gemacht. Aber jetzt ist, glaube ich, auch die Zeit. Und ich habe jetzt gestern nicht gemerkt im Spiel in Leipzig, dass Jerome Boateng bei allen Verdiensten, die er hat, gefehlt hat. Süle ist jetzt nicht der schlechteste Ersatzspieler für ihn. Und deswegen, glaube ich, muss man das jetzt auch nicht überdramatisieren.
Aber Herr Wild, ich muss nur sagen, dass alles in Ordnung. Nur warum mache ich dem Trainer, der mit der Mannschaft arbeitet, 7, 8 Spieltage vor Schluss das Leben noch zusätzlich schwer?
Ja? Da hat der Kollege Pletti das genau richtig gesagt.
Deswegen,
das ist also auch ein Teil des Entertainments, weil er ja TV-Experte war.
Aber zulasten des Trainers?
Der muss ja liefern irgendwo auch. Und auf der anderen Seite ist es aber auch Hoeneß Meinung. Das ist Hoeneß Meinung, weil Hoeneß blöfft da nicht.
Ja, aber
also der macht da keine Show, das ist seine Meinung.
Ja, aber er kann seine Entertainment-Qualitäten nicht über die Mannschaftsbelange stellen.
Ja. Eine extrem komplizierte Rolle, anders als wie wir ihn gerne hier als Gast im Doppelpass haben, wo er aus der Bayern-Rolle redet, redet er jetzt über 6, 7, 8 Bayern-Spieler, die er bewerten muss im Umfeld der Nationalmannschaft und dann kommt sowas dabei raus. Also ob er sich das genauso überlegt hat und ob das eine sinnvolle, also so gerne ich ihn höre und sehe und alles, aber das ist eine ganz schwierige Rolle und ich bin mal gespannt, ob es da nicht im Sommer nochmal oder bei den nächsten Spielen, die dann übertragen werden von RTL, zu ähnlichen Konstellationen kommt.
Aber Hansi Flick hat gute Position bezogen und das auch genau richtig, finde ich, reagiert.
Bisher hat Hoeneß diese Expertennummer nur für 3 Spiele. Mehr ist nicht vereinbart. Und dass das nicht gut für den Trainer war und für die Mannschaft und für die Stimmung, das ist klar. Aber Hoeneß Meinung ist zu Boateng schon immer so gewesen. Das ist doch jetzt nichts Neues. Also es muss doch keiner sagen, dass wir überrascht sind, dass Hoeneß den Boateng
kritisch sieht. Aber nochmal, muss man es wirklich jetzt nochmal so betonen,
Carlo? Jetzt weiß es jeder. Ja, ich weiß, das war
billige Antwort. Du hast ja recht, dass der Vertrag
das wäre nicht verlängert.
Steht ja schon länger.
Und ich glaube, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass bei Jogi Löw Jerome Boateng irgendeine Rolle spielt.
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht
beurteilen. Und wenn, dann geht es um den Thomas Müller und um Mats Hummels, aber dann ist doch das durch.
Mhm. Danke erstmal.
Thomas, da muss ich auch noch was zu sagen, wenn ich darf.
Ja, dann ganz schnell bitte.
Ja, jetzt hattet ihr so eine muntere Diskussion. Sportlich gesehen muss man das Ganze auch bewerten, denn Carlo hat natürlich vollkommen recht, der Vertrag wird nicht verlängert und der Entschluss steht schon länger fest und die Vereinsbosse wollen eben den Vertrag aus verschiedenen Gründen auch nicht verlängern. Hansi Flick könnte ich mir gut vorstellen, dass er ihn behalten möchte, aber jetzt muss man mal in den Sommer schauen. Alaba geht, Martinez geht und dann geht man Stand jetzt mit 4 Innenverteidigern in die neue Saison. Das ist Lucas Hernandez, der mal sehr gut spielt, mal Weltklasse, mal Durchschnitt. Dann hat man Nian Zhu, wo keiner weiß, wie fit wird er. Dann hat man Niklas Süle, gibt noch keine Vertragsgespräche. Da kann es vielleicht sogar sein, dass vielleicht noch irgendwas sehr Überraschendes passiert. So, und dann hat man noch Upamecano geholt. In meiner Meinung nach ist das zu dünn, um mit diesen 4 Innenverteidigern bei den Zielen des FC Bayern in die neue Saison zu gehen. Das heißt, man könnte ja jetzt auch auf die Idee kommen, dass man sagt, sportlich und von der Erfahrung her, da tut mir Jerome Boateng gut. Warum geben wir ihm nicht noch ein Jahr einen Vertrag? Und Hansi Flick weiß das. Hansi Flick weiß, dass ihm nächste Saison sehr, sehr viel Erfahrung abgeht. Upamecano, super Transfer, Haken dran. Aber aus sportlichen Gesichtsgründen, und da bin ich nicht ganz bei Carlo, rein sportlich betrachtet, kann man sich durchaus darüber Gedanken machen, ob man mit Boateng verlängert. Alle Eskapaden, sagen wir mal, neben dem Platz, das ist Privatleben, da äußere ich mich auch nicht zu, das geht mir auch nichts an. Aber aus rein sportlichen Gesichtsgründen, da kann man sich darüber Gedanken machen, ob Boateng diesem FC Bayern nicht noch ein Jahr einen Gefallen tun wird oder könnte.
Plätti, das so ein Thema, fass dich bitte kurz. An der Stelle, Sie können ja aber auch noch einen anderen Spieler holen, Carlo, oder?
Das können Sie, ja, zum aber Beispiel? Was zum Sportlichen gehört natürlich auch das Finanzielle. Und der FC Bayern, die Bosse sagen alle und die warnen ganz mit ganz dicken Zeigefinger, dass sie auch 100 Millionen in dem Jahr verlieren haben, und dass sie total aufs Geld achten. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt einmal schnell sagen, nein, da blasen wir halt für die nächsten 40 oder 50 Millionen raus. Also Upamecano, das ist es jetzt. Und alles andere wird beim FC Bayern extrem kalkuliert. Und alle Bosse sagen dir, dass wir müssen genau aufpassen, was wir noch tun. Und eins natürlich auch klar, Jerome Boateng hat seinen Vertrag, den er jetzt hat, zu Zeiten verlängert, als er Deutschland Fußballer des Jahres war. Also der spielt auch zweistellig. Und da reden wir jetzt nicht von Euros, sondern von zweistelligen Millionenbetrag. Und da bin ich gespannt, ob Sie dann das nochmal tun würden. Das wollen Sie natürlich nicht tun. Und ich glaube nicht, dass Jerome für die Hälfte spielen will.
So, wir sind auch gespannt. Plätti, erstmal herzlichen Dank für deine Einschätzung. Schöne Ostern.
Ebenso, danke und viel Spaß noch.
Ja. Genau, wir machen einen einzigen Spot. Achim, dann reden wir über deine beiden Ex-Vereine. Ne?
Gerne.
Ja, wird spannend. Und weiter geht es. Erster FC Köln. Achim, gestern eine unglückliche Niederlage für dich. Wir schauen mal auf das einzige Tor. Wobei man natürlich sagen muss, Wolfsburg ist auch im Moment nicht so einfach zu bespielen, wie es so schön heißt. Ne? Was läuft schief?
Ja, wenn man sich anschaut, viele, viele Spieler. Und alle gehen hinten in den Raum hinein, keiner attackiert nach vorne, Umschaltmoment von Wolfsburg. Und dann ist es halt auch ein bisschen glücklich, dann geht der Ball halt da genau hin und der trifft ihn abgefälscht dann ins lange Eck.
Ich dachte, das wäre einstudierter Trick gewesen, hast du gesehen?
Ja, ja.
Die Wolfsburger rennen sich um. Hier sehen wir es nochmal.
Also wenn die nicht beide grün wären, wäre es faul gewesen.
Aber dann guck mal hier.
Ja, ja. Ja, und dann grätschen alle rein, sehr eifrig, aber man hätte es vielleicht vorher. Aber das ist ja immer dann so ein Tor anzuschauen, da wird immer irgendwo ein Fehler mit dabei sein. Am Schluss ist es auch Qualität, dass er den Ball dann genau so trifft. Und auch Weghorst, Mentalität, da nochmal alles reinzusetzen, abgefälscht. Also schon unglücklich, vor allem wenn man natürlich die erste Hälfte sich angeguckt hat.
Da waren sie gut, ne?
Da waren sie richtig gut, hatten die, ja genau, das sehen wir ja von Jonas, die Riesenchance. Auch der Schuss von Jonas, wo er sich nochmal durchsetzt, wo sie ein 1 gegen 1 am 16er spielen und er kriegt den Ball, schießt dann aus 18 Meter ja, knapp übers Tor. Also da war mehr drin und jetzt spielen sie gut, aber kriegen keine Punkte. Und das ist natürlich einfach bitter.
Ja, hier sehen wir es nochmal an der Stelle.
Das war die Riesenchance auch noch, genau.
Lass mal den Trainer mal hören, der gefühlt jedes Wochenende ein Endspiel hat, Markus Gisdol.
Ja, ist natürlich heute so, dass wir, ich glaube, in der ersten Halbzeit dann wirklich eines unserer besten Spiele überhaupt gemacht haben. Ja, deswegen ist es schon schwierig, da jetzt die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, weil die Leistung unserer Mannschaft wirklich in Ordnung war, mehr als in Ordnung.
Zerrt auch ein bisschen an den Kräften, ne? Das
ja, merkt man natürlich also auch, logisch. Klar, wenn man da unten drin steht, das kostet Energie, auch für den Trainer. Und man kommt mit einer, wie ich meine, sehr, sehr guten Taktik in dieses Spiel rein. Und Wolfsburg ist zu Hause bärenstark und sie haben es in der ersten Hälfte völlig kontrolliert, hatten die klareren Torchancen. Und jetzt am Schluss steht man wieder mit leeren Händen da. Jetzt haben sie allerdings wieder Alternativen. Jetzt ist Anderson draußen, ja. Keins ist wieder mit dabei. Also das ist schon wichtig, weil also Anderson fand ich richtig, richtig gut letzte Saison. Das ist schon bitter, dass der gleich am Anfang so als Ersatz für Córdoba natürlich gleich verletzt war. Ist schon gut, dass die jetzt am Schluss zurückkommen. Aber jetzt geht es natürlich am nächsten Wochenende gleich zum Showdown. Mainz gegen Köln, Köln-Mainz. Also das ist, ja... Das ist jetzt halt einfach dann Abstiegskampf.
Laura, mit oder ohne Markus Gisdol? Was hat Horst Held gesagt?
Horst Held hat gesprochen, es wird wohl mit Markus Gisdol stattfinden, eben das Duell gegen die Mainzer. Er hat nämlich Folgendes gesagt, ja, Markus wird gegen Mainz auf der Bank sitzen. Es gibt Kriterien, die einen zu einer Entscheidung hinführen. Die Mannschaft hatte in Wolfsburg einen Plan und den hat sie gut umgesetzt. Sie hat nichts anderes gespielt als das, was ihr vorgegeben wurde. Sie hat sich der Situation gestellt und folgt dem Trainer. Daher gibt es keine Notwendigkeit, etwas zu verändern. Allerdings sagt er dann auch, wir müssen gegen Mainz drei Punkte holen. Danach sind wir noch nicht gerettet, aber es ist sehr, sehr wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Und es ist wichtig, die Bedeutung dieses Spiels klar zu machen. Also vielleicht dann gegen Mainz mal wieder ein Endspiel für Markus Gisdol.
Ja, aber dass das Spiel natürlich wichtig ist, ist, glaube ich, für beide Mannschaften ziemlich klar, wenn man auf die Tabelle blickt. Und letztendlich finde ich es toll, dass Horst Held einfach zu seinem Trainer steht. Ja. Und zwar schon ganz lange. Und die Presse hat immer wieder nachgefragt und nachgehakt, was der Job ist, ganz klar. Aber ich finde es gut. Und es macht jetzt in dieser Woche definitiv keinen Sinn, den Trainer zu wechseln nach dieser Leistung. Also das ist ja das Entscheidende.
Wie sehr hat dir das gefallen, dass Horst auch gesagt hat, ich rede ganz offen mit Markus Gisdol über die Situation. Also auch, dass die Möglichkeit natürlich dann irgendwann geben könnte, dass ich ihn entlassen muss. Ne?
Aber ich finde, dass der 1. FC Köln und auch Horst Held wirklich sehr gut mit der Situation umgehen. Ich glaube, dass auch Markus Gisdol sich so den Umgang wünscht, ja, dass man weiß, woran man ist. Das Gefühl hat man, dass dort sauber und klar kommuniziert wird. Und Markus Gisdol ist erfahren genug. Er weiß auch, dass er den Kopf in der Schlinge hat. Also, und ich finde den Umgang wirklich respektabel vom 1. FC Köln mit dieser Situation.
Mhm. Du hast mit Horst Held nur ganz kurz.
Also nicht zusammengearbeitet. Er kam nach mir.
Nach dir, ne?
Aber habe ihn kennengelernt und genauso reagiert er da momentan auch, wie ich ihn damals kennengelernt habe. Mhm. Einfach klar, strukturiert und vor allem auch verlässlich. Also, und das ist ja auch wichtig für einen Trainer, dass er kontinuierlich arbeiten kann. Und ja, dass es für Köln jetzt nicht um die Champions League und Euroleague ging, glaube ich, in diesem Jahr, war auch jedem klar.
Aber hätte man es vielleicht. Die haben es ja sehr klar formuliert. Wir spielen gleich von Anfang an nur um den Klassenerhalt. Hättest du das auch gemacht? Hättest du das auch so nach außen getragen?
Es ist immer ganz schwierig. Auf der einen Seite
ist es klare Kante.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sich immer wieder, man hat ja andere Ziele. Also in Mainz beispielsweise haben wir auch gesagt, wir wollen jetzt eine bessere Saison spielen als in der letzten Saison, wo es klar um den Klassenerhalt ging und wollen das gar nicht mehr formulieren, dass es um den Klassenerhalt ging, sondern wir wollen eine bessere Saison spielen. Wir waren 13. Hat ja beinhaltet ja ins gesicherte Mittelfeld hinein. So, haben wir auch an Stellschrauben gedreht und dann kam es anders, ja, wie es halt manchmal so ist. Und,
sind die Schrauben abgefallen, oder?
Ja, Thomas, ich habe ein paar Jahre in Köln gelebt. Wir reden über den 1. FC Köln. Also da zu sagen, pass auf, mit Abstieg haben wir nichts zu tun, wir geben... Dort musst du relativ eher sehr bald sagen, ja. Mit der Champions League könnte eventuell
noch eng werden, oder
dauern. So. Es könnte noch eine Saison länger dauern, bis wir die Welt erobern. Also das ist kölsche Mentalität. Das macht ja den Charme auch dieses Clubs aus und diese ganze Stadt. Aber da ein falsches Zeichen, dann jetzt holen wir noch einen Punkt und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir aber, dann ist der Chip da. Da ja, ist noch international, ist noch was zu machen.
Ja, war es jetzt ein richtiges Zeichen oder ein falsches? Das habe ich jetzt verstanden.
Nein, das ist realistisch. Und Horst Held macht das, finde ich auch, macht das gut. Quatsch nicht drum rum. Da gibt es nicht einen Halbsatz, in dem du was reininterpretieren kannst. Die wohnen, glaube ich, nicht weit auseinander. Die treffen sich, wie sich's gehört. Die mögen sich auch gern. Und es ändert aber nichts an der Tatsache, wenn du gegen Mainz nicht gewinnst, hast du alle Karten gespielt. Dann bleibt nur noch eine Karte. Ob das dann der Nächste super macht oder nicht. Aber die musst du spielen. Das ist ganz, oder du gehst vom Tisch weg. Aber wenn du noch da mitmachen willst, musst du sagen, pass auf, dann muss ein anderer probieren. Ohne Garantie, aber wir müssen ja dann was tun. Aber bis dahin nicht drum rumreden und nicht keine Garantien verteilen nach außen oder rumeiern, das finde ich, machen sie sehr an der Realität entlang und sehr unkölsch.
Mhm. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob Köln noch dieses Köln ist, von dem wir da so rumromantisieren. Das war in den letzten Jahren, sind sie realistischer geworden.
Das Umfeld, ich meine,
die Fans sind und so, das ist so ein bisschen, also in meiner Wahrnehmung hat sich das verschoben etwas. Das galt alles früher, sobald die zweite Liga gewonnen, die Ringe verstopft und Dingens und die Brücken und alles, hurra. Aber das ist jetzt ein bisschen, das hat sich ein bisschen normalisiert. Das ist noch so der liebe Glaube des feiernden karnevalistischen Rheinländer. Aber ich glaube, der Kölner Fan weiß jetzt schon ungefähr, was ihn erwartet, wenn er in so einer Fußballsaison
reingeht. Das Umfeld ist es. Ich habe letztes Jahr natürlich, logischerweise, ich bin ja von Köln dann nach Mainz in der Saison und habe das natürlich dann auch weiter beobachtet. Und Köln hat ja dann so kurz vor der Winterpause eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Drei Spiele am Stück gewonnen und das auch so nach dieser kurzen Winterpause weiter auf den Platz gebracht. Eigentlich war der Cut für Köln, der war ja diese Corona-Pause. So, und vor dieser Geschichte Corona, da konnte man im Express schon wieder lesen. Ne? Jetzt sind wir nur noch 2 Punkte vor Europa. Und das ist so. Das ist in Köln so. Und zwar vom Umfeld. Vielleicht nicht von allen Fans, aber der Wunsch ist in Köln halt einfach da. Diese Europa-League-Saison damals, die haben alle noch in Erinnerung. Und das kann man ihnen auch gar nicht...
Jetzt sagt man ja Köln-Karneval. Was ist in Mainz denn anders? Das ist ja auch, wird ja auch oft mit Karneval verbunden.
Fasnacht.
Ja, das heißt definitiv alles, ja. Absolut
richtig. Also außer die Begrifflichkeit vielleicht.
Ja, also Mainz ist man also schon...
Im Umfeld hast du mehr Ruhe, ne?
Im Umfeld hat man mehr Ruhe, oder? Das schon. Wobei auch da, muss ich sagen, dachte ich, dass die Presselandschaft ein bisschen anders ist, als ich sie wahrgenommen habe.
Okay, das heißt, du warst überrascht, dass sie dann doch...
Dass sie doch immer wieder dieselben Mechanismen spielen. Ja, genau. Wenn du verlierst, dann wird der Mechanismus halt gespielt. Trainer in Frage, Mannschaft in Frage, Mentalität des Vereins oder der Spieler in Frage zu stellen. Und das ist einfach nicht in Frage zu stellen. Die Qualität, und das haben wir auch festgehalten, Corona war schwierig. Transfers waren schwierig. Es ist natürlich immer auch eine wirtschaftliche Situation, die da dahinter steht. Und... die Qualität der Mannschaft sieht man jetzt ja auch.
Die haben die ja nachgebessert und haben aussortiert.
Im Winter.
Sie haben Mentalität gut eingekauft, wie man so schön
sagt. Chor muss man schon sagen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Defensiv-Leader. Und den haben wir uns natürlich auch gewünscht, aber geht natürlich auch nicht alles.
Achso, den hast du nicht bekommen?
Also den haben wir zumindest in unserer Kaderplanung mit drin gehabt. Aber geht ja nur, wenn du dann halt wieder anderweitig Einnahmen generieren kannst. Und die waren nicht da. Jetzt hat man halt verliehen. Chor stand doch gar nicht zur Diskussion. Es war nicht Chor, der auf diesem Kader stand. Ich sagte Defensiv-Leader.
Defensiv meinst du?
Weil Chor ist ja erst entstanden, weil Frankfurt natürlich auf der Position ebenfalls unheimlich gut besetzt ist und dann in die Erfolgsspur gekommen ist. Und dann waren die beiden Spieler von Frankfurt natürlich auch zu haben. Und es war klug, die zu verpflichten. Beide. Die rechte Seite, Riedle Baku ist nach Wolfsburg, startet da jetzt durch und hat es ja als Stammspieler da bei uns jetzt dann am Ende schon auch richtig, richtig klasse gemacht. Also das ist kontinuierliche Entwicklung von Riedle. Also die zwei Transfers und auch Glatzel, nachdem er Mateta abgegeben hat, waren einfach absolut folgerichtig.
Und ich meine, die sind 5. in der Rückrundentabelle. Die haben einen schönen Ritt gemacht. Ja. Die hatten im Winter 7 Punkte. Ja. Also das ist schon großartig. Also so gesehen.
Das heißt aber für das Spiel am Wochenende?
Mainz klarer Favorit.
Ja, sagst du?
In so einem Spiel gibt es keinen Favoriten. In so einem Spiel wird auch der Moment wieder zählen. Ja, im richtigen Moment das Tor zu machen, wenn man jetzt die Spiele anschaut, Barreiro allein vom Torwart und schießt den Torwart an oder der Jonas schießt das Ding an die Latte. Geht das rein, geht das andere nicht rein? Das sind die Momente, die dann zählen. Und das sind die absoluten Showdown-Spiele.
Gut, dann reden wir nächstes Wochenende natürlich darüber. Gehe ich von aus. Wir haben noch ein schönes Zitat von Andreas Rettig. Darüber wollen wir gleich reden. Hier kommt es nämlich jetzt so. Fußballbosse gehen über Leichen. Ja, wen er damit meint und was für Reformen er sonst noch vorschlägt, das machen wir gleich alles in Ruhe. Nochmal 2 E-Bikes für Sie und 1.000 Euro zu gewinnen. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Vor genau einem Jahr im ersten Lockdown rollte der Ball mehrere Wochen gar nicht mehr. Und es gab vollmundige Absichtserklärungen, der Profifußball müsse nach Corona ein komplett anderes Gesicht haben. Nicht so protzig, näher am Fan, vernünftige Gehälter und Transfersummen. Auch mehr Gerechtigkeit beim Verteilen des Geldes war ein Ziel. Unser Gast Andreas kämpft schon lange für eine Reform des Profibetriebs. Und wie schaut es jetzt aus nach einem Jahr? So schaut's aus.
Andreas Rettig ist so eine Art Robin Hood des Profifußballs. Er möchte es von den Reichen nehmen und den Armen geben. Ein Lieblingsthema, die Verteilung der TV-Gelder und die Forderung, mehr Gerechtigkeit, also mehr Geld für die Kleinen, weniger für die Großen. Doch solange sich die Großen einig sind, kann Robin schießen, so viel er will. So schaut's aus. Ein heißes Problemfeld, die WM in Katar.
Tausend Argumente sprechen gegen diesen Austragungsort, trotzdem wird die WM stattfinden. Statt Boykott empfehlen viele Kritiker ständige Aktionen gegen die Missstände, Rassismus, Unterdrückung, Ausbeutung. Glasklare Demonstrationen von Spielern, Trainern und Funktionären. Immer wieder viele Finger in die Wunden legen. Eine schöne Idee, doch streng genommen sind genau solche Aktionen nach den FIFA-Regeln streng verboten. So schaut's aus. Natürlich fehlt es an Demut im Fußball. Spätestens seit Corona wurde deutlich, es gibt zu viel Protz, zu wenig Bodenständigkeit, zu viel Gehalt, zu wenig Vernunft, zu viele Ausgaben, zu wenig auf der hohen Kante, zu viel Abgehobenheit, zu wenig Nähe zum Fan. Die Taskforce Profifußball sollte die Probleme benennen, bündeln und Verbesserungsvorschläge machen. Das hat sie auch getan. Nur umgesetzt worden ist fast noch nichts. So schaut's aus. Für Robin Rettig ist die Champions League die Wurzel des Übels. Astronomische Prämien verschärfen das Gefälle zwischen Arm und Reich und verwässern die nationalen Wettbewerbe. Doch der Kern des Profigeschäfts muss im eigenen Land liegen. Und zwar näher am Fan und als Teil der Gesellschaft, nicht als entrückter Fremdkörper. Ein dickes Brett, was da noch zu bohren ist. So schaut's aus. Gibt es gegen die Unvernunft des Profifußballs einen Impfstoff? Große Turniere wie die U21-EM mitten in Hochrisikogebieten, dazu aufgeblähte Terminkalender und Flugbewegungen in alle Welt, als ob es Corona gar nicht gäbe. Fazit: Ein Jahr nach dem ersten Lockdown, die Probleme sind mehr geworden, die Vernunft eher nicht. Und so ist Robin Rettig vielleicht doch eher Don Andreas Quixote und er wird wohl noch lange gegen Windmühlen kämpfen müssen. So schaut's aus.
So, Andreas, wo fangen wir denn an?
Fangen wir mit diesem Spiel. Robin Hood. Robin Hood hätte bei dem Waldsterben, was ja da ist, sich nicht wohlgefühlt. Deswegen, das ist leider auch ein Problem.
Jetzt machst du noch ein Thema auf.
Ja, das korrespondiert mit Katar, weil ich meine, einem Land, ja, was am Ende den höchsten CO2-Ausstoß hat pro Kopf, eine solche WM seinerzeit 2010 zu geben, da fehlt ja hoffentlich uns allen die Fantasie. Ich bin mal gespannt, was mit den ganzen Stadien wird, wenn die WM vorbei ist.
Kann ich dir nicht beantworten.
Ja.
Die Frage können wir in Japan und Südkorea, da kann ich mich auch erinnern, oder wie ist es Südafrika, da ist das gleiche Problem.
Ja, aber ich denke, dass wenn ich die geografischen Ausmaße von Katar sehe und die Möglichkeiten, die dort sind, und ich die mit Japan vergleiche, dann ist das noch ein Unterschied. Und auch was die Fußballkultur da angeht, ja, da wird ja auch zukünftig weiter vor vielen Zuschauern gespielt in den Stadien. Also da fehlt mir bei Katar momentan noch so ein bisschen die Fantasie, dass da volle Stadien danach sein sollen.
Ich habe das nicht verteidigt. Ich habe nur Jeju Island zum Beispiel, kann ich mich erinnern, Spotswo, die haben nachher auch gesagt, hallo, was machen wir mit dem Superstadion hier? Wo die Deutschen gegen Paraguay spielten. Und
Kapstadt, genau.
Ja, aber da sind wir genau bei dem Thema in der Frage, dass man letztlich, man kann ja, wenn man Entwicklungshilfe leistet und sagt, jawohl, wir vergeben eine sportpolitische Entscheidung nach da oder nach da, dann ist das ja in Ordnung, um am Ende ein Zeichen zu setzen. Aber warum man das nicht koppelt an klare Bedingungen und Vorgaben, ja, wie Thema Menschenrechtskonzepte, die man einfordert, oder auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, das ist das, was ich kritisiere. Nicht die Frage, dass man auch, wir sind nicht in der heilen Welt, was Marcel mir ja immer wieder vorwirft, das weiß ich. Nur, wenn wir nichts tun in der Frage, dann wird sich am Ende auch überhaupt nichts, ich sag mal, ändern. Und deswegen finde ich es großartig, auch wenn sie hinterher durch diese PR-Nummer da, die Nationalspieler, zu Recht am Öhrchen gezupft wurde. Aber mal die Stimme zu heben, oder Toni Kroos, großartig, muss ich sagen. Wir haben viel zu wenig Sportler, die mal die Stimme erheben. Ja? Auch in anderen Sportarten. Wenn ich Formel 1 sehe, da fahren
die im Kreis
in Saudi-Arabien. Ja, da haben wir nur noch Hamilton, der mal den Rücken gerade macht. Ja. Ne? Ja, weil sie alle glatt geschliffen sind, weil sie am Ende, weil keiner will am Ende mehr anecken. Ja, das ist genau das Problem. Ja, am Ende kriegt man direkt wieder vor die Nuss. Ich werde das wahrscheinlich nach der Sendung auch wieder bekommen. Aber letztlich finde ich schon, ab und an müssen wir mal auch für ein paar Dinge einstehen. Und ja, das würde ich mir wünschen. Und deswegen kann ich nur sagen, großartig, wenn so ein Toni Kroos auch mal jetzt sich zu diesen Themen äußert.
Wir haben noch mal das Zitat, Fußballbosse gehen über Leichen. Wen meinst du?
Ja, die Entscheidungsträger, die am Ende ihre eigene persönliche Situation höher bewerten als eine Entscheidung mit dieser Tragweite.
Zum Beispiel?
Ja, FIFA-Funktionäre. Mhm. Ja, ganz klar. Wen soll man sonst meinen in der Frage? Wenn du am Ende hier solche Entscheidungen triffst, also man muss sich mal vorstellen, da sind beim letzten Wahlgang, haben 14 von 22 FIFA-Funktionären haben sich für Katar ausgesprochen, bei einer Weltmeisterschaft, die im Sommer stattfinden sollte, wo es 42 Grad im Schnitt sein sollte. Also man, dass es im Sommer in Katar heiß wird, darauf hätte man auch vorher kommen können.
Das sollte man wissen, ne? Muss man sagen.
Ja, und dann 5 Jahre später revidiert man die Entscheidung, ja, weil man am Ende dann gesagt hat, oh, mit dem Klima und mit der Temperatur ist vielleicht doch nicht ganz so richtig. Das sind Entscheidungsprozesse, die einfach nur abstoßen, ja, und die auch nicht in Ordnung sind. Und auch wenn jetzt gesagt wird, jawohl, es gibt Reformansätze, dann mag das sein. Das sind aber wirklich solche. Ja? Das sind so kleine, wenn ich sehe, was da in dem Lande, und Toni Kroos hat es wirklich wunderbar auch auf den Punkt gebracht, Thema Homosexualität, ja, in der Frage verboten, ne, und mit Gefängnis bestraft. Deswegen würde ich mir, ich sage es mal mit dem Augenzwinkern, eine Delegation wünschen, der Nationalmannschaft, vielleicht angeführt von Herrn Spahn, ja, mit Thomas Hitzlsperger zusammen und Corny Littmann, dem St. Pauli-Präsidenten, mal um ein Statement abzugeben. Ja. Also ich, einfach dieses Thema auch mal in das öffentliche Bewusstsein zu rücken, das halte ich für wichtig. Ich glaube auch nicht, dass ein Boykott das richtige Signal ist. Aber wir müssen vor Ort, müssen wir ganz klar mal zeigen, dass die Dinge nicht gehen.
Aber es ist, glaube ich, nicht an den Spielern, sie in die erste Reihe zu schicken. Das ist schön, dass Toni Kroos als erfahrener Spieler sich so etwas traut. Ein 22-jähriger Spieler, der gerade erst in der Nahrungskette des Profifußballs einigermaßen angekommen ist, der wird jetzt einen Teufel tun, auch möglicherweise gar nicht die Möglichkeit haben, umreißt die Situation, interessiert ihn vielleicht auch nicht so sehr. Aber es geht tatsächlich darum, dass die Entscheidungsträger, und das ist ja versucht worden beim DFB, das ein bisschen neu zu sortieren, die Schlagkraft sehe ich nicht. Bei den internationalen Gremien tauchen sie ab denn auf. Und da muss was passieren. Das passiert doch in anderen politischen Szenarien auch. Das ist die Unterhaltungsindustrie, die eine Riesenmacht hat. Die muss sich doch irgendwie mal ein bisschen da drin bewegen. Du kannst dich doch nicht nur ducken und der Einzige sein, neben dem IOC, die genau alles noch machen wie vor 30 Jahren. In Zeiten, wo Nachhaltigkeit, wo all diese Themen eine maßgebliche auch politische Rolle spielen, ist das ein absoluter Holzweg. Und ich weiß nicht, warum das immer so
aber
weitergeht.
Aber IOC ist ja noch, das ist ja noch eine Potenz, schlimmer als die FIFA. Also wenn ich sehe, dass 2008 in Peking die Spiele waren, ja, und was ist seitdem passiert? Ja, jetzt wird am Ende, Stichwort Uiguren, ja, Hongkong, Tibet, also das ist ja abendfüllend in der Frage und trotzdem bekommen sie jetzt 2022 wieder die Spiele, ja, erstmals in der Frage Winter- und Sommerspiel.
Die beiden, also,
das verstehe, wer will. Das verstehe, wer will.
Aber Andreas, du kritisierst zum Beispiel auch die Champions League, ne?
Ich kritisiere das Ergebnis der Champions League, weil auch da der Weg falsch ist. Also diesen Wettbewerb immer weiter aufzublähen in der Frage, jetzt wieder durch die Reform zu Lasten der nationalen Wettbewerbe. Wir müssen auch mal, wenn ich das Thema Belastungssteuerung sehe, was die Spiele angeht, wenn man sich das mal anschaut, WM mehr Spiele, EM mehr Spiele, Champions League mehr Spiele, unsinnige weitere Wettbewerbe mehr Spiele. Das heißt, ich warte noch auf den Tag, wo die FIFA den Kalender, die 365 Tage noch verändert, mit dem FIFA-Eilentscheid, ja, in der Frage. Das geht irgendwann nicht mehr.
Naja, ich hab da immer das so ein Lieblingsbeispiel. Wann hat jemand von euch die besten, vor Lewandowski, die zwei besten Spieler der Neuzeit in Topform bei einem Turnier am Ende gesehen? Also Messi und Ronaldo.
Ronaldo.
Mhm. Habt ihr die irgendwann mal auf der Höhe, dass sie das abgeliefert haben, was sie in sich tragen? Weil natürlich diese Saisons, ich bin doch völlig bei dir, nur die Champions League, Andreas, ob die jetzt noch mehr aufgebläht wird oder nicht, ist, glaube ich, eine Diskussion, die zu spät kommt. In dem Moment, als die Champions League erfunden wurde, war das Fluch und Segen. Jeder war begeistert von diesem neuen Wettbewerb, so kann man es machen, das ist toll. Und dann wurde Geld verdient damit, das Geld wurde auch ausgeschüttet, es wurde niemandem, keinem Kind Milch genommen. Insofern auch da moralische Kategorien mal weg, sondern wirklich der sportliche Wettbewerb. Und was dann ausgezahlt wurde und zunehmend mehr ausgezahlt wurde für die Teilnehmer und für die Nicht-Teilnehmer nicht ausgezahlt wurde, schafft eine Schere,
aber die Marcel, du nicht mehr schließen kannst. Aber der Ansatz der Champions League, als er noch Europapokal der Landesmeister hieß, der hat mich auch noch fasziniert. Ja. Da hast du in der ersten Runde im K.O.-System haben die Meister gegeneinander gespielt. Wunderbar. Das war großartig. Da wusstest du Ente oder Twente. Ja. Ja, da ging es um die Wurst in zwei Spielen. So. Aber was daraus entstanden ist, das ist doch was zu kritisieren ist.
Alles gut. Und dennoch ist es ein faszinierender Wettbewerb. Allerdings schafft er unumgänglich eine Schere, die jeden Tag mehr auseinandergeht. Ich erinnere mich noch, Werder Bremen. Ich habe mal in einem Kommentar eines Spiels Werder in Champions League gesagt, meine Damen und Herren, Sie wissen aber schon, dass heute Abend ist Werder Bremen einmal mehr in der Champions League vertreten als die Bayern. Das habe ich, das war, und das stimmte auch, war nicht erfunden. So, was ist daraus?
Das war noch schöne Zeiten. Shitstorm bekommen, oder was?
Nein, das war Fakt. Nur jetzt sind wir ein paar Jahre später, heute, ich garantiere dir mit allem, was ihr wollt, Werder Bremen wird in diesem Leben nicht mehr Champions League spielen. Nicht mehr Champions League spielen. Und die Bayern werden jedes Jahr Champions League spielen.
Trotzdem wünsche ich mir bei allem, was ich sonst respektiere an deinen Meinungen, die Rückrevolution der Champions League finde ich überhaupt gar nicht wünschenswert, ehrlich gesagt, weil auch ich finde, dass dieser Wettbewerb so wie er ist, ob die Meister da mitspielen oder die besten Mannschaften Europas, ob sie Meister geworden sind oder Zweiter oder Dritter in ihrem Land, können sie trotzdem die Champions League gewinnen, auch wenn sie faktisch nicht Champion waren. Ja? Aber ich glaube jetzt, was man jetzt ich denke, darauf zielst du ja auch ein bisschen ab, auf diese Veränderung, die jetzt wieder kommt. Und dann haben wir genau das Thema wieder. Aufblähung, noch mehr Spiele, Vorrunde, plötzlich nicht mehr 6, sondern 10.
Aber der auch noch losgelöst vom nationalen Wettbewerb. Rudi Völler hat das gestern wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja? Dass jetzt Mannschaften am Ende quasi noch über den zweiten Bildungsweg, hätte ich bald gesagt, ohne dass sie sich sportlich in ihrem nationalen Wettbewerb qualifizieren, noch möglicherweise eine Chance haben, in der Champions League spielen zu können. Das ist doch ein Treppenwitz.
Aber warum wurde das gemacht, Andreas? Sag mir mal, warum kommt ihr auf die Idee?
Weil am Ende aus meiner Sicht die Absicherungsmentalität der Top-Nationen, ja, man muss die Entscheidungswege sich anschauen. Die ECA, die ja eine immer lautere Stimme hat und 246 Vereine auf dem Papier vertritt, in Wahrheit sind es aber nur 8 bis 10 Clubs, die Musik angeben. Ja? Und wenn du dir anguckst, dass das dominiert wird von Italienern und Spaniern, dann weiß ich, wo der Wind herkommt. Und wenn ich mir da die wirtschaftlichen Situationen angucke, guck dir mal an, was in Italien los ist, dann graut es mir in der Frage, dass die nach immer mehr und noch immer weiter schreien, das ist sehr schnell zu erklären.
Ich biete dir hiermit allerdings eine Wette an.
Mach schnell.
Dieses Modell, wie es jetzt neu erfunden wird nicht das letzte sein. Das ist ein Übergangsschritt zu der Super League, die wird es geben.
Die haben wir doch jetzt schon, Super League.
Ja,
mit dem Lametta von
heute
kleinen Vereinen.
Heute geht es darum, das Ganze zu verbrämen.
Und das ist eine Reform mal notwendig. Also ich finde, dass die Champions League in der jetzigen Form, die hat sich überlebt, die langweilt.
Ja. Ich kläre mal gleich, ob wir überziehen können, ne? Weil es gerade wieder so spannend ist. Ne? Wir wollen aber auch gleich noch über den DFB-Pokal reden, das Nachholspiel. Dein alter Verein, Regensburg. Gegen Werder Bremen nach uns immer Pur Landstein mit Jochen Stutzki. Jochen, bitte. Wir sind mal zurück beim Check24 Doppelpass und wie versprochen, am Mittwoch ist das Nachholspiel im DFB-Pokal. Laura, du bist vor Ort, richtig?
Richtig, freue ich mich drauf.
Was hast du denn schon für Informationen?
Endlich wieder Stadionluft schnuppern. Mittwochabend ab 17.30 Uhr melden wir uns also aus dem Stadion mit unserem Experten Stefan Effenberg. Regensburg gegen Werder Bremen, sind natürlich gespannt, was dann sportlich passiert. Geht ja noch um das Ticket fürs Halbfinale. Und direkt im Anschluss an diese Partie gibt es dann auch noch Mixed Zone, die Volkswagen Tailgate Tour, live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Denn, wir haben es eben schon gesagt, Mittwoch natürlich auch Zeit für die Champions League, heißt also für den Fan-Talk. Thomas begrüßt dann eben die drei Herren am Tisch und dann natürlich auch nochmal die große Live-Analyse zu Bayern gegen PSG. Also ein schöner Mittwochabend bei Sport1, würde ich mal vorschlagen.
Ja gut, kann ich ja nur alt aussehen, wenn ich nach dir komme, ne? Sozusagen. Dein alter Verein, Jan Regensburg, natürlich der Underdog in dem Spiel. Trotzdem nicht chancenlos. Sie haben immer mehr Elfmeterschießen, sind sie weitergekommen. Ne?
Ja. Und das ist natürlich was Historisches, was Regensburg erreicht hat. Also hatten das jetzt in der Situation noch nie. Ich meine, gut, beim Jan ist es immer so, dass natürlich jetzt viele Momente da sind, wo man sagt, das hat man jetzt zum ersten Mal erreicht. Aber die Entwicklung ist natürlich sensationell in Regensburg, finde ich.
Hast du noch Kontakt dahin?
Ja, Mersat Celimbegovic war ja mein Co-Trainer. Ich hätte ihn auch wahnsinnig gerne mitgenommen. Aber es ist jetzt so, jetzt ist er Cheftrainer beim Jan und das macht er richtig toll. Und insofern habe ich da natürlich noch direkten Draht zu ihm. Und
wir machen in der Liga auch einen guten Job,
eigentlich, ja,
oder?
Ja, haben jetzt ein Nachholspiel. Also Es ist halt so, dass beim Jan halt auch eine ganz klare Philosophie herrscht, wie gespielt wird. Und er hat es jetzt weitergebracht. Und ich war ja auch angetan von der Art und Weise, wie die Spieler das dann umgesetzt haben, wie wir das dann in diesen 2 Jahren, wo sie ja wieder mal zweite Liga spielen durften, wie wir das machen konnten. Und die Stadt ist toll. Es ist unheimlich schade, dass natürlich auch keine Fans da drin sind, weil es ist ein kleines, schönes Stadion, 15.000, die da reingehen. Und das wäre fest gewesen.
Wie kann Jan Werner schlagen? Außer, dass sie natürlich ein Tor mehr schießen müssen.
Ja, aber mit ihrer Mentalität und mit ihrer Art und Weise, Fußball zu spielen. Also das ist ja schon ein klares Vorgehen, wie der Jan mehr oder weniger in der Liga auch auftritt. Schon mit Angriffspressing und auch mit einer Art, die es vielen Mannschaften einfach schwierig macht, Fußball zu spielen und den Aufbau zu gestalten. In etwa, ja, Vorbild ist da schon so ein bisschen RB Leipzig.
Was glaubst du, wie geht's aus? Du bist natürlich ein bisschen parteiisch.
Ja, ein bisschen parteiisch bin ich schon und wünsche natürlich, aber ich weiß natürlich auch, welche Qualität Werder Bremen hat. Das ist natürlich
für beide eine Riesenchance.
Und auch für Werder Bremen, ganz genau, ist es natürlich auch eine Riesenchance gegen Leipzig ins Halbfinale. Danach wird es
leichter, wollte ich gerade sagen.
Ja, genau. Nein, aber gegen Leipzig ins Halbfinale einzuziehen, ist eine Riesenchance für Werder. Und Werder hat schon auch eine tolle Qualität. Ja, Regensburg im Elfmeterschießen weiter.
So, der Lauf geht weiter. Achim, herzlichen Dank für den Besuch.
Gerne. Andreas,
Marcel, Dirk, Carlo. Wir sind am Ostersonntag durch, wie es so schön heißt. Jetzt können wir schön, ich weiß nicht, was ihr heute noch macht. Ne? Ich spreche es jetzt lieber nicht aus. Jetzt gleich nach uns übrigens Peter Neururer zu Gast bei Jochen Stutzki, Pur Lunchtime. Und ich kann Ihnen eins versprechen. Peter ist richtig steil gegangen. Also da gab es eine kleine Wutrede. Das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Und dann später Abend noch AWD heißt es, ne? Genau, ja. Nee, AVD heißt es, Entschuldigung. Und da können Sie Ralf Schumacher wundern. Also viel Spaß, schönen Sonntag. Danke und dann sehen wir uns Dienstag, Mittwoch und wenn Sie mögen, nächsten Sonntag wieder.
Prost. Tschüss. Prost.
Gesund bleiben.